Herzlich willkommen zum Medienradio, Folge Nummer 63. Mein Name ist Philipp Banse, nach einer kleinen Pause zurück. Und mein heutiger Gast, der ist zu mir gespült worden durch Inspiration, durch einen anderen Podcast, durch die Kollegen vom Wir müssen reden, da war neulich Sascha Lobo zu Gast und der hat ja sich furchtbar angefangen aufzuregen über Werbung und Werbebusiness und Mediaagenturen. Und das ist ja auch eine Sache, irgendwie, weiß ich nicht, die jeden beschäftigt, der schon ein bisschen länger oder überhaupt sich in den Medien rumtreibt. Und dann sagte Sascha, ja, aber wenn man sich da mal richtig drüber unterhalten will und ein bisschen mehr erfahren will, dann muss man mit Thomas Koch reden. Und da habe ich mir gedacht, na, wozu sind wir denn da? Dann machen wir das doch mal. Thomas, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast, herzukommen.
Ich freue mich, dass ich hier bin.
Du bist ein alter Recke, hat Sascha gesagt. Ich bin ja nicht so drin. Also er sagte so, du bist in den 90er Jahren mit Thomas Koch Media TKM so eine der großen auf dem Spielfeld gewesen. Hast jetzt auch noch eine Mediaagentur, UFO Media heißt die. Erzähl doch mal ein bisschen so, was du gerade so beruflich machst, was so dein Tätigkeitsfeld ist.
Oh, das ist wahnsinnig umfangreich. Ich bin ja nicht mehr operativ in einer Agentur, sondern beschäftige mich mit verschiedenen Projekten. Ich berate Kunden bei ihrer Medienauswahl. Ich berate Agenturen. Ich berate ganz besonders häufig Medien. Das ist also für mich auch ein neues Feld. Helfe ihnen bei ihrer Positionierung. Helfe ihnen bei der Vermarktung, sich im Markt zurechtzufinden. Vielleicht neue Wege zu beschreiten. Hab eine kleine Agentur in Düsseldorf, die sich mit Konzepten beschäftigt, die also keine bunten Bildchen malt, sondern Ideen produziert. Ich habe eine Agentur hier in Berlin, das ist einer der Gründe, warum ich sehr häufig hier bin. Die heißt Plural, die beschäftigt sich mit den Medien in Krisengebieten. Und ich schreibe wahnsinnig viel, ich blogge, ich habe eine Kolumne bei der Wirtschaftswoche, schreibe sehr viele Artikel, halte sehr viele Vorträge und habe manchmal das Gefühl, ich habe heute mehr um die Ohren als früher, als ich CEO einer großen Mediaagentur war.
Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, beschäftigst du dich heute in erster Linie mit Medien, also berätst Medien in was für Fragen konkret?
Positionierungsfrage, wie stelle ich mich im Markt auf?
Zum Beispiel, also was?
Die Zeitungen zum Beispiel, ja. Die tun sich im Augenblick ein bisschen schwer, ja. Müssen sich neu anbieten, müssen sich praktisch neu erfinden gegenüber den Werbekunden und den Agenturen, brauchen neue Argumente, müssen sich stärker differenzieren gegenüber Fernsehen und Radio und Internet natürlich. Und da brauchen sie Impulse von außen.
Okay.
Und da ich ein bisschen Erfahrung habe auf dem Feld, kann ich da behilflich sein.
Ich finde ja Werbung unter anderem deshalb auch so faszinierend, weil das so zentral ist. Ich habe da jetzt keine Zahl, aber es ist, denke ich, offensichtlich, dass ein Großteil des deutschen überhaupt Medienmarkts finanziert wird durch Werbung. Mhm. Ein großer Kuchen. Und dass so ein ganz zentrales Geschäftsmodell ist. Es sind unglaubliche Summen im Umlauf. Gleichzeitig hat Werbung ein unglaublich schlechtes Image. Also niemand will es haben, niemand will Spots sehen, niemand will Anzeigen sehen, niemand will Pop-ups sehen, niemand will Banner. Das ist alles nur nervig. Und Sascha sagte ja auch, der ja auch einige Erfahrung in diesem Werbebranche hat, das würde alles nicht funktionieren. Also es würde dann irgendwie eine Kampagne von 50 würde mal funktionieren und irgendwelche Verkäufe würden hochgehen, aber warum, das wisse keiner. Und mein Eindruck ist so, das ist so das einzige Perpetuum mobile, was ich so kenne. Das ist so ein Ding, an das alle glauben. Konzerne glauben dran, weil man muss ja Werbung machen. Die Agenturen finden es natürlich toll, weil sie ganz viel Geld kriegen. Die Sender finden es toll, weil auch sie Geld kriegen. Also und so scheint sich das so ein bisschen so um sich rumzudrehen, ohne dass wirklich jemand weiß, was da passiert. Ist dieser Eindruck völlig falsch?
Ja, hoffentlich. Ja. Also erstmal als Finanzierung für die Medien ist Werbung unumgänglich. Die privaten Medien, Fernsehen, Radio, Internet finanzieren sich fast zu 100% aus Werbung. Wir haben gerade erfahren, dass Google in den Vereinigten Staaten mehr Werbeumsatz macht als alle Printmedien dort zusammen. Hätten die wahrscheinlich auch nicht gedacht, als sie Google erfunden haben als Suchmaschine, dass das mal eine Werbeplattform von dieser unvorstellbaren Größe wird. Bei den Pressemedien, einigermaßen noch hohe Vertriebserlöse haben, das heißt also, ich zahle ja für meine Zeitung, ich zahle für die Zeitschrift, kommt die Werbung für etwa die Hälfte der Einnahmen auf. Das heißt, wir würden uns mit Sicherheit keinen Stern kaufen, wenn der das Dreifache kostet. Das wird alles durch die Werbung ermöglicht. Wenn Werbung nicht funktionieren würde, dann wäre das Geschäftsmodell schon längst tot. Denn Werbung gibt es seit den Ägyptern, glaube ich. Also die Menschheit hat sofort angefangen zu werben.
Also du glaubst, dass das funktioniert?
Ja, ich weiß es. Es gibt diesen berühmten Ausspruch, der immer wieder Henry Ford zugewiesen wird, der aber von einem amerikanischen Kaufhauskönig stammt, einem Herrn Wanamaker. Der hat, weiß nicht wann, in den 20er oder 30er Jahren gesagt, er weiß, dass er die Hälfte seines Werbegeldes zum Fenster rauswirft, er weiß nur nicht, welche Hälfte. da ist natürlich was dran, weil ich erreiche nicht immer alle Ziele, ich erreiche auch nicht immer alle Konsumenten, die ich erreichen will. Das ist ein Punkt, auf den kommen wir gleich noch oder später, weil das ist ja die Aufgabe der Mediaplanung. Aber wenn Werbung nicht funktionieren würde, dann gäbe es sie schon lange nicht mehr. Dann gäbe es sie schon seit 100 Jahren nicht mehr.
Also irgendwie irgendwas passiert, aber man weiß nicht genau, was und wieso.
Ja, wir messen eine ganze Menge. Ich nach meiner Theorie funktionieren 20% aller Kampagnen. Das stammt, da gab es einen Wirtschaftswissenschaftler in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, der hat eine Regel entdeckt, die nennen wir heute Pareto-Regel. Und die besagt, dass 20% der Ursache immer 80% der Wirkung haben. Hochinteressant. Übersetzt heißt das zum Beispiel, wenn man jetzt an Schulkinder denkt, an so eine Klasse, dass 20% der Kinder in der Schulklasse 80% der guten Noten schreiben. Das heißt für die Wirtschaft übersetzt, ich mache in meinem Unternehmen mit 20% der Kunden 80% meiner Gewinne. Übertragen auf Mitarbeiter heißt es, dass 20% meiner Mitarbeiter 80% der Leistung erbringen. Und diese Regel, die scheint irgendwie universell zu sein, faszinierend, weil sie bewahrheitet sich immer wieder. Also wenn man sich hinsetzt und da nachrechnet, ich habe das natürlich auch gemacht, ich kam zum Beispiel bei den Kunden auf ein Ergebnis, dass 17% meiner Kunden in der Agentur 81% des Gewinns für 81% des Gewinns verantwortlich waren. Da sitzt du da und staunst, ja. Diese Regel, die stimmt fast immer. Übertragen auf Werbewirkung würde das heißen, dass 20% aller Werbekampagnen 80% der erfolgreichen Kampagnen ausmachen oder 20% der Wirkung ausmachen. Wenn dem so ist, und viele spricht dafür, dann ist die Aufgabe der Werbung, der Verantwortlichen in den Unternehmen, der ganzen Agenturen, die da dran hängen, dafür zu sorgen, dass diese Kampagne, für die man arbeitet, zu den 20% gehört.
Also das ist so ähnlich wie auch so Risikoinvestoren argumentieren. Ja. Wir investieren in Firmen und 10 sind Müll und wenn aber eine dabei ist, das ist ein bisschen eine andere Quote, aber im Prinzip geht das in die Richtung vom Prinzip her. Wenn eine dabei ist, die funktioniert, dann ist das für uns okay. Und genau. Die ähnliche Rechnung ist bei der Werbung.
Das gilt zum Beispiel auch für Neueinführungen in Supermärkten. Wenn ein Unternehmen ein neues Produkt auf den Markt bringt, einen neuen Joghurt, einen neuen Saft, irgend so etwas, dann wird das ja vorher ewig getestet und die veranstalten da ein Bohai, um irgendwie den Erfolg zu sichern. Und trotzdem können sie froh sein, wenn 20% der Neueinführungen überhaupt im Regal bleiben. Der Rest verschwindet wieder, sang- und klanglos.
Weil es nicht funktioniert, weil die Leute es nicht kaufen. Weil es nicht funktioniert,
genau, ja.
Ich wollte einmal, um so ein bisschen auch diesen Markt zu verstehen und dieses ganze Konstrukt, was so dahinter steckt und was, glaube ich, viele einfach nicht kennen, was ich aber trotzdem ganz interessant finde, ist, einmal so einen Durchlauf zu machen und mal so zu gucken, wer entscheidet denn an welcher Stelle über was, wenn eine Werbung entsteht. Also nehmen wir mal das Beispiel, so fängt Werbung ja zumindest an, meistens, ich bin Unternehmen, was weiß ich, in meinem, jetzt keine Ahnung, Henkel haben wir vorhin gesagt, oder irgendein Unternehmen, Müsli, Auto, sagen, okay, wir haben ein Produkt und wir wollen Werbung machen. So, wie geht man da heute vor? Was ist das Erste, was man macht?
Fragen wir doch mal, warum überhaupt?
Weil ich es verkaufen will. Ich glaube, es kennt keine Sau und ich glaube, weil alle Werbung machen, muss ich auch Werbung machen. Und,
Nee, es kennt keiner. Das ist der erste Punkt. Ob jetzt nun Mercedes ein neues A-Modell rausbringt oder was auch immer, erstmal weiß es keiner. Ja? Sie müssen es bekannt machen. Im zweiten Schritt muss es dann irgendwie so attraktiv gemacht werden, dass eine Nachfrage danach entsteht, dass die Leute sich dafür überhaupt interessieren. Und der letzte Schritt ist dann der tatsächliche Kauf oder die Kauferwägung. Ich muss eine neue Marke muss ich erstmal bekannt machen. An eine alte Marke muss ich immer wieder erinnern. Ich meine, fragen wir doch mal die Leute, ob sie Coca-Cola kennen. Coca-Cola hat einen höheren Bekanntheitsgrad als der Papst, ja. Aber ich muss die Leute immer wieder daran erinnern, dass das Getränk ist, das sie kaufen müssen, ja. Dass das Getränk ist, das am meisten erfrischt oder am meisten Spaß macht oder irgend sowas. Und das ist die zentrale Aufgabe der Werbung. Wir nennen es ja heute zu kommunizieren, also etwas über die Marke zu erzählen.
Genau, aber ist das, wie gehe ich denn vor, wenn ich das machen will? Also was sind so ein Schritt nach dem anderen?
Also der erste Schritt ist erstmal ein interner im Unternehmen. Das Unternehmen muss ganz genau wissen, was das Produkt überhaupt kann, was es soll, wofür es gut ist und inwiefern es sich von anderen Produkten im Markt unterscheidet. Wenn ich einer von 30 Joghurts bin im Regal, das kennt jeder von uns, ja. Du stehst vor diesem Regal und denkst, die haben doch einen Knall, ja. So viele Joghurts braucht kein Mensch, ja. Dahinter stehen aber Produzenten, die Geld verdienen wollen, die Arbeitsplätze geschaffen haben, etc. So, ich muss jetzt den Leuten irgendwie klar machen, was an diesem einen Joghurt speziell ist, ja. Hat der jetzt weniger Kalorien als die anderen? Hat der mehr Frucht? Oder weiß der Teufel, ich muss irgendwas haben. Ich muss irgendwas in der Hand haben. Oder irgendwelche Bazillen, die links rumdrehen und statt rechts rum. Ja,
wie ein bei USP.
Ein USP, ein Unique Selling Proposition, ein Versprechen, ne, das ich halte. Und das muss unique sein, das muss einzigartig sein. Wie jetzt viele Hörer denken werden, das stimmt aber nicht. Da ist ja gar nicht alles einzigartig. Und das stimmt leider Gottes nicht. Es gibt unglaublich viele MeToo-Produkte, wie wir sie nennen. Da muss die Werbung jetzt irgendeine Geschichte erfinden, ja, irgendetwas entdecken an dieser Marke, was besonders ist. Idealerweise weiß das Unternehmen das aber von vornherein und ist sich im Klaren drüber. Der Idealfall ist sogar geht sogar noch einen Schritt weiter zurück, dass sich das Unternehmen fragt. Meinetwegen, wir sind in der Lage, Autos zu bauen. Ja, wir heißen Mercedes. Oder wir sind in der Lage, Joghurts herzustellen. Was will denn der Endverbraucher überhaupt? Ja, worauf hat er Lust? Ja, ist es wirklich mehr Frucht oder sind es weniger Kalorien? Oder was muss ich ihm anbieten, damit dieses Produkt attraktiv ist?
Okay, gehen wir mal davon aus, das Unternehmen ist sich darüber im Klaren und will das jetzt irgendwie bekannt machen. An wen wendet es sich?
Dann gehen Sie in den Markt der Werbeagenturen und suchen sich eine aus. Wie macht man das? Es gibt in Deutschland 12.000 Werbeagenturen. Aha. Die Auswahl würde etwas schwer fallen.
Von einem Mann bis
2.000. Ja, genau. Nennenswerte Werbeagenturen, die für einigermaßen bekannte Marken arbeiten, gibt es immer noch 200-300. Diese Werbeagenturen sind auch unterschiedlich bekannt im Markt. Wenn ich Marketingchef eines Unternehmens bin oder Werbeleiter, dann kenne ich diesen Markt. Ich weiß, welche Agenturen für welche Hersteller arbeiten. Ich kenne deren Kampagnen. Ich habe ein Gespür dafür, ob da jemand dabei ist, der für meine Marke etwas erschaffen könnte. Ich habe Rankings, also ich sehe, welche Agenturen haben in letzter Zeit den größten Umsatzsprung gemacht, also scheinbar sehr erfolgreich. Oder bei irgendwelchen Kreativ-Awards abgeräumt. Man denke so an die Agentur Heimat hier in Berlin, ja, die für jede neue Hornbach-Kampagne Preise bekommt. Das ist natürlich im Markt bekannt. Ne? Und dann suche ich mir 5, 6 Agenturen aus, die ich mir gerne mal anschauen möchte. Kann mich dabei auch beraten lassen von Leuten. Und den schicke ich ein Briefing. In diesem Briefing steht alles drin über diese Marke. Was sie will, wer ihre Wettbewerber sind, wie hoch der Preis ist, wo man sie wird kaufen können. Meine Ziele, was ich für Umsatzziele habe. Es gibt Märkte, da gehen sind die Umsätze rückläufig, also versuche ich meinetwegen meinen Marktanteil zu halten. Da steht also alles drin in diesem Briefing.
Ja.
Das gebe ich diesen 5, 6 Agenturen und gebe ihnen 4 Wochen Zeit. Und dann gibt es einen Pitch. Und der Pitch ist, die kommen und präsentieren ihre Ideen. Ich schaue mir das an. Das sind ja meistens Gremien, da sitzen dann irgendwie 12 Leute, ja, von Marketing über Vertrieb und weiß der Teufel, was nicht alles für Abteilungen, Controlling, die Unternehmensleitung. Und dann wird entschieden, welche Agentur den Auftrag bekommt.
Und was macht die dann? Was ist hier konkret die Auftrag? Die stellt dann Material her, also Bilder, Filme, Fotos, Banner oder was ist der
Auftrag? Sie entwickelt im ersten Schritt ein Konzept für die Marke. Das heißt also eine grundlegende Idee. Diese Idee wird sich irgendwie ableiten aus der Marke, wenn die vernünftig positioniert ist von Unternehmensseite her. Hinreichend differenziert von anderen Marken. Oder sie muss etwas erfinden. Bleiben wir kurz bei dem Hornbach-Beispiel.
Ja, machen wir. Das ist total schön. Ja. Verrückte Werbung, ja.
Verrückte Werbung. Es geht um Baumärkte.
Ja.
So. Baumärkte verkaufen Tausende von Hämmern und Nägeln ja. und Schrauben und Zeug. Ja. Und
ein Baum verkaufen im Prinzip alle das Gleiche. Und
Darauf will ich hinaus. Ja. Ne? Im Grunde genommen ist doch egal, ne? wo ich jetzt lande. Nein, die müssen sich gegeneinander absetzen. Ja? Der eine wird sagen, bei mir kriegst du immer 20% Rabatt außer Tiernahrung. Hm. Ne? War keine gute Idee. Die haben nur über den Preis operiert. Praktiker ist so gut wie pleite. Ja. Also hätte man denen vielleicht auch vorher sagen können. Da hat die Agentur offensichtlich keine besonders gute Leistung erbracht. Ein anderer Baumarktwirt wird sagen, ich habe einfach mehr Auswahl. Ja, ich bin größer als die anderen. Wenn du zu mir kommst, wählst du nicht unter 8 Bohrhämmern, sondern unter 80 Bohrhämmern. Egal, was du haben willst, ich habe es für dich. Und so versucht sich jeder zu unterscheiden. Und die Hornbach-Kampagnen, die werden deshalb so häufig gelobt, weil sie haben etwas ganz Eigenartiges entdeckt. Sie haben im Grunde genommen das Herz des Do-it-yourselfers entdeckt. Ja, diesen Menschen, der ein Projekt für sich entwickelt. Das ist sein Ding, ja. Er verabschiedet sich jetzt für eine Woche aus der Familie und will mit den Kindern nichts zu tun haben, verschließt sich in seiner Garage, ich weiß nicht was. Ja. Das ist seine Welt. Ja. Ohne das kann dieser Mensch nicht leben. Das ist kein Mensch, der ein Problem hat, einen Nagel in die Wand zu schlagen und das wochenlang vor sich herschiebt, weil er Angst davor hat. Das ist jemand, der liebt das. Ja. Und diese Kampagnen greifen dieses Gefühl auf.
Ja. Okay, und das ist die Aufgabe dieser Medienagentur.
Der Werbeagentur.
Da sind wir noch nicht. Der Werbeagentur, diese Idee zu entwickeln und dann aber auch die Filmchen zu drehen und zu produzieren und auch Plakate und was da so an sagen wir mal, Medien da noch entsteht.
Das sind die klassischen Werbemittel, die natürlich entwickelt werden müssen, aber da hängt noch viel, viel mehr dran. Das kann durchaus sein, dass die Werbeagentur zum Beispiel die Preisschilder macht, die im Handel liegen, weil die haben ja auch ein Logo, die haben ein Aussehen, ein Design. Es gibt Agenturen, die beschäftigen sich fast nur mit Verpackungen. Ja, so eine Tütensuppe muss ja auch irgendwie ordentlich aussehen.
Und da gibt es ja auch so Arbeitsteilungen, also dass es so die Agentur gibt, die macht so die großen TV-Werbesachen und es gibt eher die dann die Verpackungen designen oder?
Wenn der Kunde nicht alles an einer Stelle einkauft, was fast unmöglich ist, dann hat der eine Batterie von Agenturen für sich arbeiten. Er hat eine Verpackungsagentur, er hat eine Messeagentur, wenn er Messen bestückt. Mhm. Er hat eine Public Relations Agentur, er hat eine Werbeagentur, eine Mediaagentur, eine Online-Agentur, eine Social-Media-Agentur. Gar nicht so einfach, das unter einen Hut zu
bringen. Ja, ich würde sagen, einer muss ja den Hut aufhaben. Also einer muss ja dafür sorgen, dass das so alles irgendwie aus einem Guss wirkt.
Ja, das ist in der Regel die Werbeagentur. Ja. Das liegt ein bisschen daran, dass sie den größten Batzen des Geschäftes hat, aber vor allen Dingen diese zentrale Leitidee entwickeln muss. Was will die Marke in Wirklichkeit sagen? Was ist das Zentrale, die zentrale Botschaft? Der diese Botschaft entwickelt, der wird die Leitagentur sein.
Okay, ganz kurz jetzt, wo wir schon bei Hornbach sind. Das ist eine prämierte Kampagne und alle finden sie ganz toll. Funktioniert die denn? Mhm. Ja? Mhm. Woran sieht man das?
Hornbach ist ein Einzelhändler. Einzelhändler sehen es nur an einem, wir gucken nur auf eins, auf den Umsatz.
Auf den Umsatz. Ja, und das funktioniert, ja. Und
das funktioniert.
Und da kann man, es gibt ja dann einen Unterschied zwischen, wenn zwei Sachen parallel funktionieren, heißt es noch nicht, dass ein Zusammenhang besteht.
Richtig. Das ist wie mit den Störchen und den Kinderkriegen.
Genau.
Bleiben wir nochmal bei Hornbach. Mancher wird sich erinnern an die Kampagne, wo dieser verrückte Stuntman über das Dach eines Hornbach-Ladens geflogen ist, ein Motorradfahrer. Ne? Die Botschaft dahinter war, wir haben die größten Baumärkte und wir haben die größte Auswahl. So. Wenn die Agentur das gesagt hätte in der Werbung, wären die Leute eingeschlafen. Ja. Interessiert keinen Menschen. Ja. Also haben sie die Idee entwickelt, wir lassen einen Stuntman versuchen, mit seinem Motorrad über einen Baumarkt von Hornbach zu fliegen, zu springen. Das gelingt ihm nicht, weil das Ding ist einfach zu groß. Ja? Ohne dass sie das gesagt haben, ist das aber angekommen. Die haben eine Befragung gemacht, die Hornbachs, bevor die Kampagne gestartet ist und nachdem sie abgelaufen ist. Und da macht man so repräsentative Befragungen, fragt entweder repräsentativ alle Personen oder seine eigene Zielgruppe. Wer hat in Deutschland die größten Baumärkte und die größte Auswahl? Und da haben nach der Kampagne 17% mehr Leute gesagt, Hornbach hat die größten Baumärkte als vorher.
Und das war eine wissenschaftliche Umfrage, oder?
Das ist einigermaßen gesichert.
Hornbach-Fanclub-Umfrage.
Nee. Da wird ganz, ganz sauber vorgegangen. Das würde Hornbach nur dann interessieren, wenn auch der Umsatz stimmt. Und der Umsatz ist tatsächlich im Zeitraum der Kampagne gestiegen.
Gehen wir mal weiter. Angenommen, der Agentur ist es gelungen, ein schlüssiges Konzept zu entwerfen und man ist sich über Filmchen und Medien und etc. und was da so rauskommen soll an Material einig geworden. Dann mussten ja die Filmchen und Banner und Anzeigen zu den Leuten kommen. Klar, man kann sie auf Litfaßsäulen kleben und so, aber bleiben wir mal bei den Medien. Wie kommen die dahin?
Das ist Aufgabe der Mediaagentur. Das gab es früher unter einem Dach. Als ich in der Branche angefangen habe, da gab es noch gar keine Mediaagenturen, sondern da nannten sich die Werbeagenturen Full-Service-Agenturen. Die hatten alles unter einem Dach. Die machten auch Marktforschung für die Kunden. Die machten auch Media für die Kunden. Die Aufgabe der Medialeute ist es, die richtigen Medien zu entdecken für die Kampagne. Dazu müssen sie wissen, wer angesprochen werden soll und was die Kampagne für eine Natur hat. Ist das jetzt eine Einführungskampagne, also kein Mensch kennt das, oder ist es eine Kampagne, die schon seit Ewigkeiten im Markt gibt und nur weitergeführt wird in veränderter Form? Coca-Cola oder Rewe oder weiß der Teufel was. Er muss also die Natur der Kampagne kennen. Und vor allen Dingen, wie gesagt, die Zielgruppe.
Ja.
Er muss wissen, wen er anzusprechen hat. Und danach selektiert er die geeigneten Medien. Wenn ich zum Beispiel Senioren ansprechen will, die ganz wenig aus dem Haus kommen, sondern den größten Teil ihrer Zeit zu Hause verbringen, werde ich nicht auf die Idee kommen, Außenwerbung zu machen, Plakate zu machen. Weil das Plakate sehen Leute, die unterwegs sind, die mobil sind. ein Medium, das zu Hause konsumiert wird, da käme Radio in Frage oder Fernsehen oder die Tageszeitung. Ne? Okay. Also nach solchen Gesichtspunkten wird dann über die Mediaauswahl diskutiert.
Genau, und jetzt kann man ja da häufig den Eindruck haben, dass es eine ganz wissenschaftliche Methode ist.
Ach, das wäre schön. nein, es ist Handwerk. Wir haben Wissenschaft zur Verfügung. Das ist die Kommunikationswissenschaft, sind die ganzen Media-Analysen, die uns Informationen darüber liefern, wer was nutzt, wer welche Medien nutzt. Ich hatte mal kleine Anekdote am Rande, mal einen Fernsehauftritt bei der Frau Böttinger, als sie ein Medienmagazin machte für den WDR. Und die stellte mir da live so ein paar Fragen über diese Media-Analysen, es ging da um die TV-Quoten in erster Linie. Und die beantwortete ich brav, konnte ich auch. Und dann hatte sie ein Experiment mit mir vor. Davon wusste ich nichts. Und das war eine Live-Sendung. Insofern hätte das furchtbar in die Hose gehen können. Die hat sich einen Menschen aus dem Publikum gegriffen. Der sollte sich kurz vorstellen. Und ich sollte dann sagen, welche Fernsehsendungen dieser Mensch guckt. Mir brach der Schweiß aus allen Poren aus. Ja. Es wurde ein junger Mann ausgewählt. Der gab sich zu erkennen, also stellte sich mir den Namen vor und er sei, weiß ich nicht, 23 oder 24 und studiert in Köln an der Uni und mehr wusste ich nicht. Dann habe ich ihm gesagt, also Sie gucken regelmäßig Nachrichtensendungen, so nickt er. Sie gucken Sportsendungen, nickt er auch, war ja noch keine Überraschung. Und sie lassen sich keine Serie von Stargate entgehen und Actionfilme und Science Fiction und, ne. Der wurde immer blasser und fragte mich, woher wissen Sie das? Sag ich, weil Sie genau das gucken, was alle Männer in Ihrem Alter gucken.
Okay.
Das wissen wir.
Ja.
Das wissen wir, also, wer was guckt.
Aus Untersuchungen, ja, aber. Ist das wirklich so? Also ich meine zum Beispiel aus dem Radiobereich, ne? Da gibt es diese Media-Analyse, MA, ne? Und das ist in meinen Augen, weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie auf einer validen Grundlage beruht. Da laufen Leute durch die Fußgängerzonen und fragen die Leute, was haben sie denn gestern gehört, was haben sie heute gehört, wie lange haben sie es gehört, was haben sie letzte Woche gehört? Und das ist das, was man über Radiopublikum weiß.
Ja, außer beim Fernsehen bleibt uns keine andere Wahl, als die Menschen zu fragen. Das heißt, wir sind auf ihr Erinnerungsvermögen angewiesen. Gerade die Media-Analyse, da werden Zehntausende von Menschen befragt. Das heißt, das ist die sogenannte Fallzahl, die gewählt wird, die Zahl der Personen, die befragt wird. Das ist eines der genauesten Instrumente auf der ganzen Welt. Das ist sagenhaft. Die Deutschen sind ja in allem immer ganz, ganz genau und penibel. Und das ist ziemlich korrekt. Beim Fernsehen haben wir es ja noch konkreter, weil das wird ja elektronisch gemessen. Können wir gleich drüber sprechen. Bei Radio ist ein schlechtes Beispiel, weil die Radiosender unterscheiden sich sehr, sehr wenig in nach Altersgruppen oder so. Ja, es gibt ein paar jüngere Sender und es gibt ein paar ältere Sender. Aber Radio ist ein Massenphänomen, ein Massenmedium. Und wir sehen daran, dass frühmorgens alle zuhören, vormittags dann der Anteil der Hausfrauen ansteigt, nachmittags kommen dann Jugendliche dazu, am späten Nachmittag haben wir dann überwiegend männliche Pkw-Fahrer, das sind so die Strukturen. Betrachten Sie den Zeitschriftenmarkt, wo sich die Leserschaften der Zeitschriften ganz, ganz extrem voneinander unterscheiden, liefert uns diese Medienanalyse sehr, sehr valide Daten und alle Unterschiede, die wir brauchen.
Und was macht dann so eine Mediaagentur? Also die kriegt dann so einen Auftrag. Und was steht so drin? Wie viele Leute sie erreichen sollen oder von welcher Zielgruppe sie erreichen sollen? Und dann verteilen die das nach ihrem Gutdünken.
Also der Kunde wird hergehen, der sich ja weder mit Werbung auskennt, noch mit Media, noch mit PR, noch mit Social Media. Dafür beschäftigt er die Agenturen. Der hat so ein Grundwissen über alles. Der wird sagen, nehmen wir mal irgendein PKW-Modell, ich will junge, dynamische, stylische Leute erreichen. Ja, weil ich finde, mein Auto passt zu denen. So ein kleiner Peugeot oder was auch immer. Oder Mini. So. Die Mediaagentur muss es jetzt für den Kunden übersetzen, sodass sie mit Kriterien arbeitet, die sie in ihren Umfragen wiederentdeckt. Ja. Ob jemand stylisch ist oder nicht, das kann ja so nicht abgefragt werden. Da muss man also gegenchecken gegen andere Kriterien, um diese Person beschreiben zu können, damit wir sie in den Medienanalysen wiederfinden. Und das wird dann mit dem Kunden abgestimmt. Wir bilden dann eine Media-Zielgruppe. Das kann sein, also die häufigste Media-Zielgruppe, weil die meisten Konsumgüter wenden sich nun mal an Hausfrauen, sind Frauen im Alter von 20 bis 49 oder 59 Jahren mit in 2-Personen-Haushalten und mehr oder irgend sowas. Ja. Mhm. Und diese Zielgruppe kann ich dann wiederfinden in den Fernsehuntersuchungen und in der Media-Analyse. Und dann sehe ich, welche Zeitschriften ich auswählen muss, um diese Zielgruppe zu erreichen. Bevor jetzt die Gegenfrage kommt, ja klar kommen da Frauenzeitschriften mal rum. Ja? Ja. Nur, die Frauenzeitschriften unterscheiden sich auch sehr, sehr extrem voneinander.
Also das klingt jetzt alles so irgendwie so ganz fluffig, aber du hast dich ja auch sehr, sehr kritisch irgendwie mit diesen Medienagenturen auseinandergesetzt. Also im Blog hast du geschrieben, seien Schmarotzer und würden sich überflüssig machen und das klang nicht so, als würde das alles so furchtbar gut funktionieren.
Nein, ich habe jetzt den Idealzustand beschrieben, also die eigentliche Aufgabe der Medialeute. Ihre Aufgabe ist es, den Kunden zu beraten. Ja. Und mit der Kreativagentur gemeinsam, weil ob wir jetzt nun Plakate auswählen oder Fernsehen, ist ein kleiner Unterschied für die Kreativen, denn die müssen das ja entsprechend konzeptionell umsetzen. Muss man also mit denen zusammenarbeiten und das macht auch sehr viel Spaß. Ich berate den Kunden, ich stelle ihm eine Empfehlung aus, zeige ihm vielleicht auch Alternativen auf, über die man diskutieren kann und dann setzt die Mediaagentur das um. Und hier beginnt ein Problem. Die Mediaagentur bekommt in dem Augenblick, wo sie umsetzt, bekommt sie das Geld des Kunden in die Finger. So, und da reden wir jetzt mal eben um über 50 Millionen Euro oder was.
Bei 50 Millionen Euro.
Bei einem einzigen Auftrag, ja klar.
Um die Werbung kaufen zu können.
Exakt, sozusagen. Exakt.
Also Hornbach-Beispiel, man beschließt, okay, wir machen hier Fernsehen, Sat.1, RTL, Vox, keine Ahnung. Genau. Wir haben uns ausgesucht, wo das überall platziert werden soll, Spiegel Online, keine Ahnung. Mhm. Und dann sagt die Mediaagentur, das kostet X oder weiß der Kunde, was das kostet?
Der Kunde ist darauf angewiesen, dass die Mediaagentur das einkauft. Die Mediaagenturen kaufen in sehr großen Mengen ein. Das heißt also, eine einzige Mediaagentur verwaltet dann mal eben Milliardengelder.
Die kaufen die Plätze ein, ohne jetzt konkret für den einzelnen Kunden was zu haben, sondern die kaufen das so Paket, Sendezeit bei Sat.1.
Früher war das so, dass man für einen einzelnen Kunden eingekauft hat.
Also Hornbach kam und sagt, wir wollen 5 Stunden hier und so oder keine Ahnung, oder 30 Sekunden da und 30 Sekunden hier. Und dann sind die losgegangen und haben eingekauft.
Dann sind die zu RTL gegangen und haben gesagt, ich möchte gerne für Hornbach diese und jene Stellen
buchen, Sendeplätze
kaufen. Ganz genau. So. Heute, das hat sich ein bisschen verändert, kaufen sie auch im eigenen Namen ein. Das heißt, sie kaufen bei Printmedien, bei Fernsehsendern, bei Online-Vermarktern, kaufen sie große Mengen auf und verkaufen die dann wieder an die Kunden. Sie sind also jetzt nicht mehr der Berater auf einmal, sondern sie betreiben An- und Verkauf.
Und ich nehme an, wenn die jetzt im großen Stil selber einkaufen, kriegen sie auch Rabatt.
Das ist der Punkt.
Und den geben sie immer weiter an die Kunden.
Der Kunde glaubt, der Kunde ist begeistert, was es heutzutage an Rabatten gibt. Ja, die sind in den letzten Jahren extrem angestiegen. Je größer die Mediaagenturen geworden sind und je mehr sich hier ein Oligopol entwickelt hat, desto mächtiger sind sie geworden.
Das heißt, ganz kurz, wie viele Mediaagenturen gibt es in Deutschland, die irgendwas zu reißen haben?
Es gibt überhaupt nur 20 Mediaagenturen in Deutschland. Ja. Die meisten von ihnen gehören zu großen Networks oder Holdings. Und 5 Holdings beherrschen 80% des gesamten Marktes.
In Deutschland? Mhm. Und Group M zum Beispiel ist eine von ihnen?
Ist der Marktführer. Und zwar mit der Group M ist so groß wie die nächstfolgenden 3 Networks zusammen.
In Deutschland?
Ja.
Was heißt groß? Wie groß? Wie misst man Größe?
Milliardenumsatz.
Milliardenumsatz. Ja, wie viel Umsatz haben die in Deutschland?
Keine Ahnung.
Aber so Größenordnung?
3 Milliarden oder sowas.
3 Milliarden?
Nee, müssen noch mehr sein.
Okay.
4, 5, egal.
Ja, aber sowas in einstelliger Milliardenbetrag, guter einstelliger Milliardenbetrag. So, das setzen die um, weil sie einkaufen bei denen. Und genau, und wo ist da jetzt das Problem?
Durch diese Marktmacht, die in die Hände der Medienagenturen geglitten ist, haben sie Druck ausüben können auf die Medien. Die können also zu einem Medienvermarkter gehen und sagen, guck mal, ich habe letztes Jahr mit dir 300 Millionen Umsatz gemacht.
Wer ist Medienvermarkter? Das sind Medien dann, oder wie?
Das sind Vermarktungsorganisationen, die den Medien gehören. Also es gibt zum Beispiel eine Firma IP, die vermarktet alles, was zur RTL-Gruppe gehört. Die vermarkten RTL, RTL 2, Vox.
Also das heißt, die verkaufen Werbeplätze auf diesen Sendern. Ja, okay, gut. Okay. Und dann geht dann Group M hin und sagt, hier sind die Großen mit den dicken Hosen.
Genau. Wir haben so und so viel Umsatz im letzten Jahr gemacht. Wie wollen wir denn das nächste Jahr angehen? Ne? Ihr könnt mehr Umsatz, ihr könnt mehr Geld kriegen von uns, wollen wir aber mehr Rabatt für sehen. Ne? Und dann sagt meinetwegen der Sender, ja, mehr Umsatz hätten wir schon gerne, aber wir können nicht mehr Rabatt geben. Und dann kann es dem Sender passieren, dass er abgestraft wird dafür, weil die Agentur woanders mehr Rabatt bekommen hat, bei 7-1, also bei ProSieben Sat.1. Und dann wandern dann die Marktanteile umeinander. Dieses Mehr an Rabatten haben die Mediaagenturen zum Teil an die Kunden weitergereicht. Das heißt, die Kunden waren mit der Entwicklung hochzufrieden. Die haben mehr Rabatte bekommen als jemals zuvor und mehr als sie jemals bekommen würden, wenn sie selber einkaufen.
In diesen Preislisten, man kann die ja angucken, in diesen Preislisten steht dann immer was von diesem TKP.
Makulatur.
Ne, genau, also da steht dann irgendwas von 1000er Kontaktpreis, also das, was man als Hornbach einem Medium überweisen muss, wenn die Hornbach-Werbung von 1000 Leuten gesehen wird.
So. Ja, du gibst aber auch als absoluten Preis.
Oder als absoluten Preis und da steht dann irgendwie, weiß ich nicht, alles.
80.000 Euro kostet ein teurer Sendeplatz bei RTL oder ProSieben oder Sat.1.
Genau, egal wie viel dazu
gucken.
Genau, in der Preisliste oder beim Spiegel kostet eine Seite, weiß nicht, was ist da?
50.000
Euro. So. Das steht in den Preislisten, aber das wird nie gezahlt, oder?
Nein. Deutschland war Preislisten treu als Land bis vor 15 Jahren. Das heißt, man konnte immer sicher sein, dass auch die Wettbewerber, das ist ein wichtiger Punkt, ne, dass auch die Wettbewerber, wenn sie ein ähnliches Volumen platziert haben, bei einem Medium den gleichen Rabatt bekommen haben. Und dieser Rabatt stand im Tarif drin, in der Preisliste. Wenn ich also 12 Seiten beim Stern abnehme, kriege ich 20% Menge Rabatt.
Und da konnte man sich auch drauf verlassen?
Da konnte man sich drauf verlassen.
Und heute ist das nicht mehr so?
Keiner weiß, was der andere für Rabatte bekommt, genau.
Und warum ist das ein Problem?
Wäre mir nicht recht als Unternehmen.
Als Unternehmen, das was tut?
Dass dieses Geld dahin legt. Ich würde entweder wollen, dass ich den höchsten Rabatt bekomme, also mehr Rabatt als meine Wettbewerber, aber mindestens genauso viel. Es weiß keiner ganz genau, wer da reingelegt wird und wer nicht.
Wie wird man denn reingelegt? Also was einem Hornbach ja dann passieren kann, ist, dass er zu Group M geht und Group M sagt, ja, wir haben das alles für dich platziert, kostet dich, was hast du gesagt, 50 Millionen Euro, so. Group M hat aber nur 30 Millionen bezahlt, weil es Rabatt bekommen hat. Und Hornbach sagt, ja, schön, und 20 Millionen bleiben bei Group M hängen.
Nee, der Etat, den der Kunde angibt, den er ausgeben wird, der wird auch tatsächlich ausgegeben.
Ja.
Die Frage ist, wie viel Werbeleistung ich dafür bekomme.
Okay.
Es gibt eine Möglichkeit für den Kunden im Markt zu justieren, ob die Rabatte, die er bekommt, einigermaßen korrekt sind. Da ist eine völlig neue Branche entstanden, die heißen Auditoren, die überprüfen die Rabatte, ja, und die sagen dem Kunden dann, ja, das ist schon ganz okay, was die Agentur da macht. In Wirklichkeit sind die, als die aufkamen, sind die hergegangen und haben, weil sie selbst daran Geld verdienten, den Kunden gesagt, nee, da muss die Agentur mehr Geld bei, mehr höhere Rabatte bei rausholen. Ne? Für diese Nachricht haben sie Geld bekommen. Die Kunden haben dann die Agenturen unter Druck gesetzt und haben gesagt, Kinder, so geht das nicht weiter, wenn ihr den Auftrag behalten wollt, dann aber höhere Rabatte. Sind die Agenturen zu den Medien gegangen und haben gesagt, tut mir leid, mein Kunde will mehr Rabatt haben. War eine Schraube, die immer weiter kreiste und die Rabatte immer weiter in die Höhe trieb.
Okay, aber wie ist denn das? Wenn Hornbach doch weiß, er gibt 50 Millionen Euro und das wird auch alles ausgegeben, dann weiß er, dann sieht er doch auch, was er dafür kriegt. Wie viel Sendeminuten und wie viel Anzeigen. Da kann man doch, das ist doch transparent. Da kann man doch sehen, ja, ich habe das ausgegeben und einmal habe ich dafür, weiß ich nicht, 3 Stunden bekommen und das nächste Mal kriege ich 4 Stunden. Dann kann ich doch, weiß ich doch, was ich kriege, oder nicht?
Das ist transparent. Was nicht transparent ist, ist, wie viel Geld die Agenturen sich in die eigene Tasche schaufelt.
Und wie schaufeln die sich Geld in die Tasche?
Sie behalten Rabatte ein. Sie bekommen Kickbacks von den Medien. Das heißt, über die Rabatte, die an die Kunden weitergereicht werden, zahlen die Medien an die Agenturen Bargeld, aber auch Freivolumina. Das heißt also kostenlose TV-Spots oder kostenlose Seiten in den Zeitschriften. Als Dankeschön, sagen wir mal, für Umsatzversprechen.
Ist das legal?
Ja.
Also, dass die Medien, diesen Mediaagenturen, ja, irgendwie Mehrwert oder geldwerte Geschichten vermachen dafür, dass sie ihnen weiter Werbung zuschanzen.
Die Agenturen haben sich auf diese Art und Weise zu Großhändlern entwickelt. Ne? Wenn ich auf den Markt gehe, an den Obststand und da liegt eine Banane für, weiß ich nicht,
90 Cent.
Dann gehe ich auch nicht zum Händler und sag mal, was hast du dafür bezahlt? Ja, wie sind denn eure Spannen überhaupt bei euch im Markt? Ja. Wenn ich sehe, am Nebenstand kostet das Ding komischerweise auch 90 Cent, ja, dann kaufe ich es halt. Ja. Das heißt, mir sind die Spannen im Markt nicht transparent. Und so ist das auch bei den Mediaagenturen. Der Kunde sieht, er bekäme bei einer anderen Mediaagentur auch nicht mehr Leistung für sein Geld, weiß aber nicht, was die Agentur einsteckt. Und da alle Agenturen, wie gesagt, wenn 5 Agenturen 80% des Marktes beherrschen,
kennen sich die alle auch.
Ja. Allerdings darf man auch davon ausgehen, dass die alle mit den gleichen Spannen arbeiten. Und das führt dann dazu, dass die Agenturen, soweit sie das teilweise ja auch veröffentlichen müssen als AGs, Renditen von 30% fahren.
Und wer ist da der Verlierer?
Der Kunde.
Der Kunde heißt die Firmen.
Die Werbefirmen. Der Witz ist folgender. Wir haben
jetzt die Werbefirmen, sondern die Hornbachs dieser Welt.
Genau, ja. Genau. Ja,
die Werbe- und damit dann die Kunden, wir Verbraucher, weil wir die Produkte bezahlen, die dann teurer sind.
Könnte man so. Ja. Der Witz ist ja folgender. Wir haben auf der einen Seite die Unternehmen, die Waren herstellen und anbieten oder Dienstleistungen. Und wir haben auf der anderen Seite die Medien, die Werbeplattformen anbieten. Die beiden brauchen einander ganz dringend. Die können ohne einander nicht leben. Die könnten das Geschäft wunderbar untereinander ausmachen. Da haben sich aber die Agenturen dazwischen geschoben, in diesem Fall die Mediaagenturen, und generieren sich da als Mittler zwischen Unternehmen und Medien. Und da sie Spezialisten sind, ist das auch legitim. Dass sie daran Geld verdienen, ist auch legitim. Dass sie mehr Geld verdienen als die Medien und mehr Geld als die Unternehmen, die werben, das finde ich nicht in Ordnung.
Jetzt ist das ja so mit dem Internet so eine Sache, dass es nämlich genau solche Mittelsmänner gut ausschalten kann. Hat das schon in vielen Sachen getan. Wie ist denn das hier? Also du hast ja auch geschrieben in so einem Vortrag, den du kürzlich gehalten hast, die werden sich überflüssig machen.
es geht um Neid, ja, und es geht um Gerechtigkeit. Ein Unternehmen, wir haben ja einen Kundenverband, deswegen bin ich auch heute in Berlin. Organisation Werbung Treibende im Markenverband heißen die. Ne? Da organisieren sich die Werbekunden in einem Verband. Und die haben klipp und klar gesagt, dass den werbenden Unternehmen alle Vorteile zustehen aus den Verhandlungen mit den Medien. Denn es ist ihr Geld, das da verschachert wird. Sie gestehen den Agenturen selbstverständlich ein Honorar zu für ihre Arbeit. Und dass eine Agentur kein karikatives Unternehmen ist, sondern und Gewinn machen muss, ist völlig klar. Sie gestehen ihnen auch eine Gewinnmarge zu. Dass die Agenturen aber mit den Kundengeldern und durch die Verhandlungen mit den Medien, wo die Werbeplätze liegen, dass sie daran mehr verdienen als alle anderen im Markt, das ist vielleicht nicht ganz in Ordnung.
Genau, aber gibt es denn Trends, diese Medienagenturen dann auszuschalten? Also die Hornbachs dieser Welt könnten ja auch direkt zu den Medien gehen.
Das haben die Unternehmen in der Vergangenheit vermieden. Erstens, weil sie die Ressourcen im Haus nicht haben. Und jedes Unternehmen hat in den letzten 10, 20 Jahren alles outsourced, was nur irgendwie auch, ging. Ja. Bloß keine eigenen Mitarbeiter vorhalten. Und haben auch Fachwissen über diesen Mediabereich außer Haus gegeben. Also keine Mitarbeiter aufgebaut. Sodass sie in der peinlichen Lage sich wiederfanden, das gar nicht machen zu können. Und sie glauben halt fest daran, dass sie nicht die gleichen Rabatte bekämen. Nicht, weil die Agenturen.
Also wollen die schon das System beibehalten, sie wollen nur irgendwie das ein bisschen transparenter und die Margen begrenzen.
Das ist verständlich, das, ja. Das Margenbegrenzen ist schwer. Ich kann nicht Einfluss auf einen fremden Markt nehmen, aber natürlich möchten die Kunden darüber mitentscheiden dürfen, wer wie viel Geld da verdient, mit ihrem Geld.
Was bedeutet denn TV-Optimierung?
Das ist ein computerisierter Vorgang, bei dem alle Zuschauerdaten über alle Fernsehblöcke in Deutschland transparent gemacht wird, welche Zuschauer wo gucken. Beispielsweise, ich setze mir ein Ziel, ich möchte gerne 2/3 meiner Zielgruppe nach der ersten Woche der Kampagne erreicht haben. Ja. Dann gebe ich das, denken wir uns jetzt mal ein bisschen simpler aus, als es ist, dann gebe ich praktisch diese Zahl ein, ich will so und so viel Reichweite erzielen, so und so viel Ausschöpfung der Zielgruppe erzielen. Und dann fängt das Ding an zu modellieren, welche Sendeplätze ich brauche, um das zu erzeugen.
Okay.
Da werde ich also zum Beispiel relativ teure Sendeplätze brauchen, weil ich brauche Sendungen mit vielen Zuschauern. Und das können diese Computerprogramme. Was die auch tun, ist, die prognostizieren die Zuschauerdaten. Das ist eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben. Ich muss ja anhand Vergangenheitsdaten ermitteln können, wie viele Zuschauer werden Alarm für Cobra 1 nächste Woche gucken. Das ist abhängig von der Entwicklung des Sendeformates. Das ist abhängig vom Gegenprogramm. Das ist ein kleiner Unterschied, ob da zur gleichen Zeit Champions League läuft oder nicht. Und das ist abhängig von Saison. Die Monate funktionieren völlig unterschiedlich. Das ist abhängig vom Wetter.
Ja, klar, wenn Sonne, Sommer,
ne, wenn's plötzlich wärmer wird, gehen die Zuschauerzahlen nach unten. Und das verarbeiten diese Programme. Das nennen wir TV-Optimierung.
Und das funktioniert?
Es einigermaßen. Diese Prognosedaten sind, haben wir mal spaßeshalber ausgerechnet, treffen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% zu. Das heißt, man könnte auch eine Münze werfen.
Aber man hat nichts Besseres, oder?
Das ist, Prognosen sind immer schwierig, weil sie ja die Zukunft betreffen.
Und was ist Bidding, Real-Time-Bidding?
Das muss man sich vorstellen wie eBay. Da werden also Online-Werbeplätze zum Kauf angeboten und da kann ich am Rechner mitbieten. Das ist, funktioniert wie eBay.
Und da sind die Mediaagenturen aber raus, oder wie?
Nein, da sind die Agenturen dick drin, aber es haben sich erste Kunden auf die eigenen Beine gestellt und gesagt, das geben wir jetzt nicht an die Agenturen ab, das kann ich auch. Weil die Software dafür, die ist relativ simpel.
Aha.
Und was am Realtime-Bidding Spaß macht, ist den Preis zu beeinflussen. Ja, ich kann mir ein Preisziel setzen und sagen, den überschreite ich nicht, dann steige ich aus dem Geboten aus und kaufe nur das auf, was zu einem bestimmten Preis zu haben ist. Relativ simple Angelegenheit eigentlich. Ne?
Und deine Kritik konzentriert sich in erster Linie auf die Margen und dieses Geschäftsmodell der Mediaagenturen? Oder gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, das funktioniert eigentlich nicht?
Die Sache ist einfacher, weil das klingt jetzt alles vielleicht auch für den Zuhörer, der sich in dem Markt nicht so gut auskennt, furchtbar kompliziert. Ja. Wow. Ich finde, die Agenturen sollten zurückkehren zu ihrem Beratungsdasein. Sie sollten in erster Linie beraten. Das Problem, wenn ich An- und Verkäufer bin, ist, dass ich im eigenen Interesse handle. Wenn ich an Online mehr Geld verdiene als an Print, und das ist der Fall, dann werde ich Gelder von Print in Online stecken und dem Kunden empfehlen, mehr in Online zu investieren, weil ich daran mehr Geld verdiene. Und das ist keine ehrliche Beratung mehr.
Und warum verdient man online mehr als bei Print?
Weil die Printverlage lange Zeit an ihren Preislisten festgehalten haben. Die Rabatte sind dort nicht so hoch. Bei Online liegen die, das ist ja nicht wirklich transparent, aber Experten schätzen, dass für einen Online-Euro, also einen Euro Werbung in Online-Medien, irgendwas zwischen 10 und 20 Cent gezahlt werden. Das heißt, die Rabatte sind hier enorm hoch. Das liegt einfach.
Ein Euro jetzt auf der Preisliste, oder wie? Genau. Ja. Also, das sind nur, 20% von.
Da reden wir also über 80-90% Rabatt. Davon kann sich die Agentur mehr in die Tasche stecken, als wenn sie bei Printmedien 30-40% Rabatt erzielt. Und das führt zu einer Verschiebung von Werbegeldern, die im Interesse der Agenturen so abläuft. Für den Kunden ist nicht transparent, was da passiert. Geht er zu einer anderen Agentur, bekommt er eine ähnliche Antwort, weil die genauso verdient. Ja. Und es hat nichts mehr mit Beratung zu tun.
Okay, jetzt frage ich mich aber, was das sozusagen, also das ist erstmal so vom Markt her ganz interessant, wie das so funktioniert. Aber jetzt kommen wir ja langsam auch in so eine Sache, die, sagen wir mal, jeden irgendwie betrifft, weil natürlich die Frage jetzt ist, wo fließt eigentlich Geld hin? Ja, wo, wenn durch so, vielleicht nennen wir es mal kaputtes Modell, eben Geld nicht mehr zu Print, sondern online fließt und das vielleicht nur dadurch bedingt ist, dass da jemand eben höhere Rabatte hat und sich mehr Geld in die Tasche stecken kann. Wie beeinflusst das denn unser Mediensystem? Also die Frankfurter Rundschau ist jetzt insolvent, hat insolvent angemeldet, lebt ja auch viel von Werbung. Gleichzeitig haben viele ja so Nischenprodukte im Netz Probleme, sich über Werbung allein zu finanzieren. Also wie schätzt du das ein?
Das Ganze ging ja los, als das Privatfernsehen aufkam, also vor über 20 Jahren. Bis dahin war ja Werbung nur in ARD und ZDF möglich. Das heißt, der Werbeanteil der Anteil der Werbegelder, die ins Fernsehen flossen, war winzig. Ja. Ah. Zumal ja da die Werbung auf 20 Minuten am Tag begrenzt war. Als die Privatsender aufkamen, verschob sich das ja zum ersten Mal massiv. Bis dahin war der Markt einigermaßen stabil. Also die Anteile zwischen Print und Radio und Fernsehen und Außenwerbung hat sich nicht sehr viel bewegt. Das war ja ein Befreiungsschlag für die Werbung. Sie konnte endlich so viel Fernsehwerbung machen, wie sie wollte. Und es ist ein gewaltiges Geld in die Fernsehsender geflossen. Im ersten Schritt war das auch richtig. Der Markt brauchte mehr Fernsehen. Ich denke mal, dass das Ziel etwas überschritten wurde, weil die Agenturen gleichzeitig gemerkt haben, Mensch, hier kann ich ja selber noch Geld verdienen. Weil die Preislisten erodierten und die Agenturen zum ersten Mal spürten, was sie mit ihrer Macht anstellen können. Sodass ich heute davon ausgehe, dass zu viel Geld im Fernsehen steckt, weil das einfach übertrieben wurde. Das Gleiche ist jetzt mit Online passiert. Mit dem Aufkommen von Online. Wir müssen vielleicht gleich mal drüber nachdenken, inwiefern ist Online überhaupt ein Werbemedium? Ja?
Warum?
Kommen wir gleich drauf zurück. Die Geschwindigkeit, mit der die Gelder in die Online-Medien geflossen sind, ist schon gewaltig. Ja, wir reden heute über 20% des gesamten Werbevolumens, das in Online-Medien fließt. Und damit meine ich nur Display-Werbung. Kein Search und
AdWords und so, sondern nur Banner.
Ganz genau, nur Banner.
Wo keiner draufklickt, der übersinnen ist.
Der Witz ist ja, dass online sich verkauft hat als das Medium, das am besten kontrollierbar ist. Ja, wenn ich einen Fernsehspot schalte, dann sehe ich nicht gleich am nächsten Tag meinen Umsatz. Ja, und ich kann nicht meinen Umsatz unmittelbar zurückführen auf die Werbeausstrahlungen. Bei online sieht das so aus, als könnte ich das.
Ja? Aber es sieht nur so aus.
Es sieht so aus. Ne? Ich schalte einen Banner und auf einmal wandern Leute auf meine Homepage. Ne? Und fangen an zu kaufen und Verträge abzuschließen und weiß der Teufel was nicht alles. Das war natürlich faszinierend, ja, weil zum ersten Mal hatten wir ein kontrollierbares Werbemedium. Das hat zu einem absoluten Hype geführt. Ja. Es hat allerdings auch dazu geführt, und dann kommen wir auf die Frage nach dem Sinn und Zweck der Werbung im Internet, dass das Internet als Vertriebsmedium eingesetzt wurde. Soll heißen, ich verkaufe direkt. Ja. Wenn ich Parship heiße, dann mache ich Fernsehwerbung, die Leute kommen auf meine Homepage, schließen einen Vertrag ab und ich habe einen neuen Kunden.
Ja.
Das ist natürlich faszinierend. Bei reinen Online-Angeboten mag das angehen. Wenn Mercedes das tut, wenn Mercedes Werbung in Online schaltet und ich gehe auf die Seite drauf, was die sofort spüren, können die das nicht so unmittelbar auf Online-Werbung zurückführen, weil gleichzeitig läuft eine riesige Fernsehkampagne und eine riesige Printkampagne und Außenwerbung und Kino und ich weiß nicht was alles. Das heißt, für Marken, die früher wie auch heute einen Media-Mix einsetzen, einen Mix und eine Mixtur aus verschiedenen Medien, kann ich nicht einfach hergehen und sagen, dieser Mensch, der jetzt auf meiner Homepage ist, den habe ich online zu verdanken. Das war die, da hat man einfach mal
die Übersicht verloren.
Die Übersicht verloren, genau, ein schöner Ausdruck dafür, ja. Dann stehen wir jetzt da mit einer Klickrate von 3 Promille.
Das heißt, von 1000 Leuten klicken 3 auf den Banner.
Ja. Böse Zungen sagen, die Hälfte davon versehentlich.
Ja.
Ja. Das heißt, die Wirkung der Online-Werbung ist gar nicht so hoch. Und sie sinkt. Sie sinkt immer weiter, weil die Leute genervt sind. Ja?
Ja.
Weil wir es nicht lernen, das ist jetzt ein Vorwurf nicht nur an die Kreativagenturen, auch an die Mediaagenturen, weil wir nicht vernünftig gelernt haben, mit dem Medium umzugehen. Wir stören die Leute massiver, als wir es im Fernsehen tun. Ja, also eine Anzeige in einer Zeitschrift hat noch nie jemand als störend empfunden. Er hatte immer das Gefühl, ich habe es in der Hand, ich kann überblättern, ich muss ja nicht hingucken. Radiowerbung, Fernsehwerbung wird als störend empfunden, weil es unterbricht. Es unterbricht das, was ich eigentlich hören oder sehen will. Aber gerade die Fernsehwerbung, entgegen allen Aussagen, empfinden die Leute schon als recht unterhaltsam. Es ist A, eine wunderbare Gelegenheit, irgendwas anderes zu tun.
Ja.
Ja. Wer sein Leben lang RTL guckt, ja, und dann plötzlich gezwungen ist, auf ARD einen Film zu gucken, der ohne Unterbrechung läuft, der weiß ja gar nicht, wann er auf Toilette kann. Ja. Ja. Das heißt also, das sind schon willkommene Unterbrechungen. Und Hand aufs Herz.
Aber das kann den Werbenden doch nicht recht sein, dass irgendwie die Werbung willkommene Klopause ist.
Es ist aber so. Wir können.
Aber wieso zahlen die denn so viel dafür, wenn die sowieso entweder besoffen eingeschlafen sind oder aufs Klo gehen?
Was die Leute, wenn man sie fragt, sagen Sie mal, sie stört die Werbung doch auch kolossal,
oder? Ja, na klar.
Antworten 100% mit Ja. In Wirklichkeit mögen wir die Fernsehwerbung. Sie ist unterhaltsam, sie ist ja manchmal besser als das Programm.
Da muss man schon echt den falschen Sender gucken, damit das mal der Fall ist.
Es läuft ja schon viel Schrott.
Ah.
Kehren wir nochmal kurz zurück auf diese Hornbach-Kampagne.
Ja.
Es gibt Kampagnen, da sehe ich mir einen Spot gerne ein zweites, drittes und viertes Mal an, weil es einfach schön ist.
Ja, ist aber sehr selten. Ich meine, es ist ja auch mit diesen Apple-Dingern so und dieser Community, die Leute gehen ja sogar auf die Webseite und gucken sich bei YouTube extra die neue Geschichte an. Aber unterm Strich ist es schon so, dass es ja echt wahnsinnig viel Krempel gibt. Aber lass uns mal bei online bleiben, weil gerade da, du hast es gesagt, genau, gerade da ist es nicht gelungen, irgendwie vernünftige Formate zu finden. Und andererseits habe ich aber auch im Internet zum ersten Mal bin ich auf Werbung gestoßen, die ich ja fast gerne höre, obwohl es mir nie so einfach gemacht wurde, sie zu überspringen. Also konkret geht es hier um Podcasts. Also ich höre viele Audio-Podcasts und dann sitzen halt die Hosts und haben halt ihre Sponsoren und dann erzählen die halt 2 Minuten, ja, oder 1,5. So, jetzt wir machen kurz einen Break von unserem Sponsor. Wir werden unterstützt von XYZ. Ja. Geht ihr mal vorbei, kriegt ihr Rabatt. Danke für die Unterstützung. So, das ist ein super old fashioned. Ja, das ist so ein bisschen wie, weiß es, wie so Infotainment, keine Ahnung, ja, wie vor 100 Jahren oder so.
Ja, Live-Radio, Live-Werbung im Radio gab es früher auch.
Genau, ja, also ja, so, ne? Ja. Das ist super old fashioned, aber das ist das einzige Werbeformat, wo ich sage, okay, das ist okay. Da interessiert mich mal mehr, mal weniger. Manchmal, im besten Falle ist es informativ. Aber wenn ich mich dann auch befrage, zum Beispiel, wie viele dieser Sponsoren von diesem Podcast-Network kenne ich denn? Und ich kenne sie fast alle mit Namen und URL und Preise und Produkte und so. Ja, das ist und dann wieder ein Pre-Roll irgendwo sehe, 30 Sekunden und wahnsinnig werde. Ich meine, YouTube immerhin, die lassen einen das jetzt wegklicken und erhoffen sich dadurch natürlich auch Erkenntnisse darüber, was finden die Leute gut, ja, und wollen das natürlich irgendwie optimieren. Was denkst du da?
Sie optimieren da auch an den Preisen, ne? Das ist völlig klar.
Das ist super billig sozusagen.
Wir interessieren uns für jede Art von Werbung, die für uns relevant ist. Wir nennen es Relevanz, ja. Die mich interessiert. Wenn ich mir überlege, Mensch, die alte Möhre, die hat's jetzt das Zeitliche gesegnet, so in dem nächsten Jahr werde ich mir schon ein neues Auto kaufen. Dann beginne ich auf Werbung zu reagieren. Ja, dann interessiert mich das Ganze. Ich schaue mir die Werbespots sogar ziemlich genau an. Ja, wenn ich eine Zeitschrift aufschlage und da steht was über Verbrauchsdaten und PS und da gucke ich mir an. Das interessiert mich auf einmal. Ja, da gucke ich also sehr, sehr hoch, fast hochkonzentriert, gucke ich mir die Werbung an und empfinde sie als Information. Ja, ich will ja auch wissen, was Herrgott, der neue BMW nun alles kann, ja. Und kann der rückwärts um die Ecke fahren, ohne dass ich das Lenkrad berühre. Und ne, das ist ja, das interessiert die Leute. Es ist für sie relevant. Genauso relevant wie Werbung ist für eine Hausfrau, die vor dem Wochenende Einkauf steht. Ja. Und wenn die jetzt nicht Mittel ohne Ende in der Brieftasche hat, sondern mit ihren 70, 80 Euro jetzt auskommen muss für den Wochenendeinkauf, dann interessiert sie die Sonderangebote.
Aber warum sagst du denn, dass das online noch nicht funktioniert?
Online ist völlig anders zu bewerten als alle anderen Medien. Online ist in erster Linie ein Kommunikationsmedium. Ja, es ist die Plattform für E-Mails, es ist Skype, es ist Social Media, das ist online. In zweiter Linie ist es ein Informations- und Suchmedium. Google hat es sehr, sehr geschickt verstanden, das, was wir suchen, auch gleich zu Angebotswerbung zu machen. Führt ja manchmal zu lustigen Geschichten bei diesem Targeting. Dann werde ich also eine Woche lang irgendwie von Türkei-Urlauben verfolgt, ja, obwohl ich nur kurz mal geguckt habe und dann festgestellt habe, ach, ich will doch nicht Türkei. Ja. Was wissen aber natürlich die Leute nicht, die da Geld ausgeben. Ist also ein Suchmedium. Es ist ein Vertriebsmedium. Es gibt eine ganze Menge Marken, die online groß geworden sind. Nehmen wir Zalando oder Parship oder wie sie alle heißen mögen, die ganzen Reiseshops, denen geht es ja gar nicht darum, eine Marke aufzubauen, großartig. Zalando würde ich sagen, ja, aber diese ganzen Reiseportale, wissen wir, wie die wirklich heißen, ja? 1, 2, 3 und ich weiß nicht was, ja. Es geht ja gar nicht um den Namen, es geht da nur darum, 199 Euro Türkei eine Woche, ja. Und die wollen, dass ich endlich auf die Homepage komme und da anfange rumzusuchen. Das heißt, es ist ein Abverkaufsmedium, ein Vertriebsmedium. So, wenn das alles erledigt ist, Kommunikation, Vertrieb, Search, Suche, dann kommt Werbung. Ja, dann ist es eine Plattform, auf der Werbung möglich ist. Aber eben nicht in erster Linie. Wenn ich auf Bild.de gehe oder auf Spon, dann werde ich mit Werbung zugepflastert. Ja, dermaßen, dass ich teilweise die Redaktion nicht mehr erkennen kann.
Ja, aber was ist denn deine Antwort darauf? Also was
müsstest du? Es ist erstens zu viel.
Ja.
Zweitens, es ist zu breit gestreut. Dieses ganze Targeting funktioniert nicht. Die Agenturen basteln da jetzt seit ein paar Jahren an Systemen herum, die helfen sollen, meinen Weg durchs Internet zu verfolgen, sodass mir nur die Werbung gezeigt wird, die für mich interessant ist. Ich brauche nur den Rechner anzumachen, um zu sehen, dass es nicht funktioniert. Ja, ich kriege ja alles Mögliche angeboten. Das heißt, die Werbung ist viel zu breit gestreut. Und sie ist auf Stören aus. Ja, die Werbung bewegt sich über meinen Bildschirm, überdeckt das, was ich eigentlich gerade lesen will. Ich begreife die Werbungtreibenden nicht, ich begreife die Agenturen nicht, dass sie das zulassen. Ja, natürlich steigen da die Klickraten, ja, weil ich muss ja das Ding irgendwie wieder wegkriegen.
Ja, also. So,
und dann haue ich daneben. Und was?
Ja, dann bin ich da. Ne? Na gut, eine Antwort darauf ist halt eben dieses Targeting. Wir wollen den Leuten nur noch immer relevantere Werbung zeigen, nur das, was, wie du sagst, relevant ist, was sie interessiert. Ja, ne, dadurch, dass es halt dann so Ad-Networks gibt, die auf Spiegel und Stern und auf Bild.de und so halt genau sehen, welcher Rechner klickt welchen Schuh an bei Amazon und der ist dann braun und so. Und dann guckt man noch, wie ist denn das Wetter gerade bei dem, der da surft? Ah, es regnet, dann biete ich ihm doch nochmal einen Gummistiefel dazu an und er hat sich jetzt dreimal, keine Frauenartikel angeguckt, sondern eher Fernseher und Autos, also ist er wahrscheinlich ein Mann. Also man kann aus diesen Sachen ja, glaube ich, schon eine ganze Menge rauslesen. Also dieses Profiling an sich, glaube ich, funktioniert schon ganz gut, oder? Die Idee darüber, wer da gerade angesurft kommt, das ist, glaube ich, schon ziemlich elaboriert, oder?
Einigermaßen. Also das erste Problem ist, dass wir Maschinen beobachten und nicht Menschen.
Ne? Ja.
Wir tracken
URLs. Das ist der Rechner. Ne?
Genau. Ja. Wir haben ein falsches Bild von den Haushalten, mit denen wir da sprechen. Ja, weil wir haben jetzt zu Hause haben wir zwei stationäre Rechner, zwei Laptops und ein iPad. Hm. Ja. Das ist aber nicht die Normalausstattung. Ja, die Normalausstattung, ich meine, gehen wir mal in einen normalen Haushalt. Ja,
da zwei steht, Smartphones und ein Rechner.
Ja. Da steht ein Rechner irgendwo in der Diele, in der Ecke, ja, so dass jeder dran kann und wird von vier Personen benutzt. Also hier kann Targeting schon mal nicht funktionieren. Und dieses, ich mache ein Profil von einem Menschen, ja, das hätten die Maschinen gerne, dass es so einfach geht. Der Mensch ist ein hochkomplexes Wesen. Ja. Das, was da beobachtet wird, ist nicht die Realität dessen, was in meinem Hirn vor sich geht oder in meinem Herzen. Und
wird es auch nie werden, glaubst du?
Und kann es auch nie werden. Ne?
Also, und was ist denn deine, also wenn wir mal davon ausgehen, Werbung macht Sinn, wenn wir mal davon ausgehen, wir brauchen Werbung, wenn wir mal davon ausgehen, dass Werbung auch wirken kann, wie ist denn dann dein Rezept online? Also ich meine, das ist ja, wird ja bis auf absehbare Zeit, ich habe jetzt neulich so eine Studie gelesen, dass irgendwie Paid Content ja dann doch irgendwie auf dem Vormarsch sein soll und das muss. Ja, und die Leute dann irgendwie lieber auch für Sachen zahlen, wenn sie gut sind und es einfach geht und Werbung da vielleicht an Bedeutung verlieren wird mittelfristig, aber irgendwie ganz verschwinden wird sie ja auch online nicht und sie wird immer bis auf absehbare Zeit eine wichtige Rolle spielen. Wie muss die aussehen, damit die nicht alle entgenervt sind davon?
Also es gibt sicherlich ein paar Rezepte, die funktionieren würden. Ein Rezept ist, mehr Medien wirken besser als weniger Medien. Es gibt ja viele Kampagnen, die laufen fast nur über Fernsehen. Ist ein Riesenfehler, weil in dem Augenblick, wo ich ein zweites Medium hinzufüge, steigt die Wirkung der Kampagne. Wenn ich jetzt TV und Online einsetze und hatte früher Print, ich habe also Print rausgeworfen aus meinem Plan, dann ist das ein Fehler. Ja, es macht Sinn, online hinzuzuaddieren, genauso wie wir online hinzuaddiert haben in unserem Leben. Hm. Ja, dieses Austauschen von Medien, das funktioniert so nicht. Das Faszinierende an Werbung in Medien ist, dass die Werbung in unterschiedlichen Medien unterschiedlich wirkt. Ja, ich nutze hier eine Anzeige in der Zeitschrift oder in der Zeitung völlig anders, als ich einen Radiospot wahrnehme oder einen Fernsehspot oder einen Banner. Und die Agenturen scheinen mir zu verlernen, mit diesem Faszinosum umzugehen. Ja. Auf jeden Fall, Mix gewinnt immer. Und was im Augenblick gemacht wird, ist ein Austauschen von Medien. Das halte ich für verkehrt. Das Zweite ist, vor lauter Geld verdienen wollen, wird immer mehr Verantwortung übertragen an Maschinen. Die Fernsehplanung, die rührt heute kaum ein Mensch an. Das macht ein Rechner, ja, das macht ein Computer. Ich gebe dem bestimmte Vorgaben, die kann der auch erfüllen, also im Sinne von Zahlen. Und dann macht er mir einen Fernsehplan. Ja.
Wie Fernsehplan, wo ich was buchen soll?
Ja, oder? Ganz genau, ja. Und zwar en Detail.
Das, was du vorhin beschrieben hast, diese TV-Optimierung.
Ja, da. Mhm. Ja. Und wenn ich mein Reichweitenziel noch nicht erreicht hat, dann checkt er ab, welche Sendeplätze geeignet sind, um mir das Ziel besser zu erreichen als andere. Das liegt an Phänomenen wie diese Nachmittagssendungen im Fernsehen, die werden immer von den gleichen Leuten geguckt. Das heißt, wenn ich da einen zweiten Spot ausstrahle, erreiche ich nur die gleichen Leute wieder. Ja. Während wenn ich den teureren Spot nehme in der Primetime, also um 9 Uhr oder so, erreiche ich neue Leute für die Kampagne. Das kann dieser Rechner alles ausrechnen, dieses Programm. Die Idee war aber nicht, das dem System komplett alleine zu überlassen. Es gibt schon Agenturen, die sagen, nein, wir platzieren die Hälfte der Fernsehausstrahlung händisch. Das heißt, wir sagen dem Kunden, wir möchten ganz bewusst in diesen Programmen sein. Ja, weil wir glauben, dass zwischen dem Programm, das da ausgestrahlt wird, und der Marke eine Beziehung hergestellt werden kann. Es passt, ne? Das ist eine Passung. Nehmen wir mal eine Kampagne für Outdoor-Bekleidung. Ja. Es könnte doch sein, dass das Outdoor-Bekleidung, eine Kampagne für Outdoor-Bekleidung besser funktioniert in einer Sendung wie Goodbye Deutschland als in irgendeinem, als Bauer sucht Frau.
Und das weiß der Rechner nicht, oder wie?
Na, wo, das kann er nicht wissen.
Da geht es bei dem jetzt nur um, wie viele Leute, wie alt gucken das Ding da.
Richtig. Wenn ich dem Rechner überlasse, zwischen Fokus und Spiegel zu entscheiden, das ist ein schlechtes Beispiel, zwischen Brigitte und Freundin zu entscheiden, stellt er fest, Mist, die haben fast die gleichen Leistungswerte, da sind die gleichen Auflagen dahinter, ähnliche Leserdaten, die Leserinnen sind gleich alt, ja, er kriegt keinen Unterschied gefasst. Ja. Wenn man in die Zeitschriften reinguckt, dann sieht man, was da für ein Unterschied ist. Ja, die Redaktionen bauen den Leserinnen eine völlig andere Welt auf.
Ja, und also dieses Händische, ich will da mal einhaken, weil das ist ja so, wie ich das jetzt aus diesem Internet-Ding nämlich sehe und was ich da häufig höre, ist, dass halt viele Internetprojekte, die sich versuchen wollen, durch Werbung zu finanzieren, darunter leiden, dass sie halt nicht, sie haben schon Zuschauer, Zuhörer, aber eben nicht genug, um, sagen wir mal, in so einem Paket mit drin zu sein, sondern deren Wahrnehmung ist, wir hätten schon unsere irgendwie 100.000, 200.000 irgendwie Leute, die uns regelmäßig gucken oder zuhören, aber das reicht halt nicht aus, wenn man 20 Millionen online erreichen will, dann geht die Agentur halt zu Spiegel Online und zu Focus.de und dann sind sie da ganz schnell mit ihren 20 Millionen dabei und das funktioniert automatisiert und fertig ist die Laube. Während wenn man 20 Millionen händisch zusammensuchen will, ja, dann mal hier auf dem Blog und da bei dem Podcast und da auch noch mal 10.000 und der hat auch noch mal 30.000, das ist eine Schweinearbeit. Wo ich aber immer denken würde und wo ich mich halt sehe, es gibt mittlerweile auch unter den Podcasts und in diesen Nischenmedien so, das sind Fachmagazine, da hören vielleicht nur 20.000 Leute zu, aber die sind sowas von willig und interessiert und
sind so. Meinungsbildner.
Ja.
Ja.
Multiplikatoren.
Ja, ja,
und trotzdem.
Das weiß der Rechner aber nicht.
Ja. Warum die da, sind die, das ist ja auch die Rechnergeschichte ist ja auch eine Effizienzsache. Das ist natürlich bequem für die Agenturen, ihren Rechner, und das ist akzeptiert und kostet uns keine Zeit und funktioniert automatisiert und peng.
Richtig. Die Agenturen lernen ja von den anderen Branchen. Ich habe 2 Fernsehvermarkter in Deutschland, die bilden mir den Markt ab. Ich habe da nur mit 2 Leuten zu tun, ja. Bei Radio sind es 2 Vermarktergruppen, die öffentlich-rechtlichen und die privaten. Ich habe bei den Zeitschriften habe ich es mit 4, 5 Verlagen zu tun und deren Angeboten.
Und du gehst dann nicht zu den einzelnen Zeitschriften, sondern du gehst zu Gruner und Ja, oder? Die haben eine Anzeigen und du sagst, pass auf, ich will hier einen Stern, eine Brigitte, eine
Massier
mit den Fuß.de, ja, und genau, so,
ja, genau. Ja. So, das versuchen sie jetzt natürlich aus reinen Effizienzgründen, ja, auch auf online zu übertragen. Das geht natürlich nicht. Ich brauche in online brauche ich 10 bis 15 Anlaufstellen. So. Mehr machen die Agenturen aber nicht. Die gehen nicht zum 16. und schon gar nicht zu irgendeinem Kleinen, sondern weil sie sehen ja, sie kriegen ihre Ziele erreicht mit den 15. Ja. Ja. Sie haben ihre Cost-per-Click-Vorgaben und weiß der Teufel was nicht alles. Ihre CPO-Deals. Das kriegen die hin mit denen. So, und das macht weniger Mühe.
Genau. Und was muss man ändern? Macht die Kampagne nicht besser, aber was müsste man denn ändern? Also ich will jetzt gar nicht so sagen, alle Podcasts und so müssen Werbung machen und so. Ich nerv das natürlich manchmal auch, aber ich denke, dass zum Beispiel das, was auf YouTube passiert, ja, dass eben da durchaus eine alternative Produzentenszene entstanden ist, weil sie ein Werbeökosystem vorgefunden haben, wo die Leute nicht komplett entsetzt wegrennen. Ja, also ich guck mir YouTube-Videos durchaus an, und dieses Klick nach 4 Sekunden weg, finde ich einen akzeptablen Deal. Ja. Damit kann ich leben. Da bin ich, denke ich, ah, jetzt kommt Werbung, na gut, 3, 2, 1, danke, klick weg, und ich gucke meine. Und diese Leute, die das machen, können zum Teil sehr gut davon leben. Das ist ja auch nicht die Masse, aber es gibt zumindest ein Ding. Sicherlich auch diese App-Kultur bei Apple hat sich eine Bezahlstruktur entwickelt. Vielleicht entwickelt sich sowas jetzt auch für Zeitungen. Es wird ja so ein Mix sein. Aber was ich noch komplett vermisse, ist halt, für, sagen wir mal, Tonmedien und so kleine Nischenmedien, die nicht, also bei YouTube muss man natürlich auch wahnsinnige Klickzahlen erreichen,
ja,
mit seinen Videos, um irgendwie davon auch nur annähernd leben zu können. Also jetzt sowas wie so Zahlen, wie wir hier mit unserem Podcast haben, da kriegst du da keinen Blumentopf so, ne? Also, aber trotzdem bilde ich mir ein, dass es in Deutschland auch Podcasts gibt, die eine gewisse Reichweite haben, die echt eine Community haben. Und es gibt einige, die entscheiden sich ganz bewusst dagegen. Wir wollen keine Werbung, wir machen mit Spenden, ja, und vielleicht irgendwann auch mal so Abo-Modelle und so. Aber es wird sicherlich auch welche geben, die mal sagen, ja, ich würde auch einen Spot nehmen oder ich würde auch hier so einen Spot vorlesen oder ein Produkt vorstellen oder so, wenn das transparent ist und Redaktion und Inhalt so getrennt sind.
Ja.
Aber das findet sich nicht. Also es klopft auch keiner an oder so. Was muss ich ändern, damit Werbung auch für solche Nischenprodukte zu einem Finanzierungsstandbein werden kann im Internet?
Da müssen sich beide bewegen, also sowohl die werbenden Unternehmen als auch die Agenturen, und begreifen, dass es Sinn macht, sich mehr Mühe zu geben, individueller zu arbeiten. Dieser Medienmarkt ist so gewaltig, dass ich schon Maschinen dafür brauche. Ja, ich brauche schon Computer, um dieser Daten Herr zu werden. Aber irgendwie zu sagen, okay, dann lass doch die Maschine 50%, 60% oder 70% des Geldes verbraten, weil das ist eh alles austauschbar. Ja? In welchem Fernsehsender ich einen Spot da ausstrahle, ob das jetzt Vox ist oder Kabel 1, ja, mein Gott nochmal. Ja. Lass die Maschine das ruhig machen. Ja? Aber sorg mir dafür, dass der Konsument, den ich erreichen will, dass ich den auch individuell anspreche. Und ja, dann muss ich mir mehr Mühe geben. Und ja, das kostet Geld. Ja, das kostet Geld, dass der Kunde bereit sein muss, der Agentur ein Honorar zu zahlen. Er muss also daran glauben, dass diese stärkere Individualisierung seines Mediaauftritts und der Ansprache seiner Zielgruppen, dass das auch besser ist, seine Kampagne erfolgreicher macht. Und die Agenturen müssen das im Angebot haben. Wenn ich heute als Kunde zu einer Agentur gehe und sage, ich möchte aber meine Mediaplanung individualisiert haben bis ins Feinste, dann machen die Agenturen eine Rechnung auf, da fällt der Kunde hinten runter. Ja? Das muss auch bezahlbar sein.
Weil, also ich kann mich da nur wiederholen, aber wenn es auch sowas weißt du, bei diesem ganzen Social Media Marketing, ne, die Marke soll mit dem Kunden kommunizieren und die soll menschlich erscheinen und das funktioniert, finde ich, nirgends so gut für mich wie in so Podcasts. Wenn ich einen Podcaster habe und der hat ein Produkt oder eine Webseite oder einen Service oder was, das er wirklich selber auch mag, wo man merkt, ja klar, der kriegt jetzt auch dafür Geld, aber ich habe auch schon mal dieses Produkt gehört und es ist kein Schrott, er verkaufe ich nicht für blöd, ja, sondern dann hat das einen völlig anderen Stellenwert, als wenn mir so ein Pre-Roll irgendwo vorgeklatscht wird.
Ja, weil
so,
ich dem
in diesem ich traue dem Typen irgendwie.
Das Vertrauen,
ganz genau. Ja. Das Vertrauen, ja. Speziell, wenn man dann als Podcaster auch noch sagen würde, Leute, wir nehmen nicht alles. Wirklich, wir machen hier nur für Sachen, keine Waffen und so, sondern wir machen hier Werbung für Sachen, wo wir dahinter stehen können, die wir uns mal angeguckt haben, die kein Murks sind, wo wir sagen würden, ja, das kann man brauchen oder nicht, aber es ist kein Abfall. So, ja. Und wenn du das machst, ich weiß nicht, aber das hat, glaube ich, in bestimmten Kreisen würde ich mir einbilden, dass das eine Wirkung hat, aber es passiert nicht. Also in Amerika passiert's ja. Ja, in Amerika gibt's das ja.
Da würde mich auch mal interessieren, warum das dort funktioniert und hier nicht.
Die haben natürlich auch in Sachen Podcast nochmal andere Zuhörerzahlen. Dadurch, dass es natürlich auf Englisch ist, haben die für so einen Podcast schnell mal, weiß ich nicht, 200, 300.000 Zuhörer zusammen. Klar.
Das Problem hier in Deutschland ist, die Kunden verlangen einen Nachweis der Wirkung. Wenn ich jetzt dem Kunden sage, pass mal auf, du kannst hier alles automatisiert haben und das kostet dich X. Und hier mache ich dir eine Variante, wo ich, sagen wir mal beispielhaft, die Hälfte der Plätze, die ich einkaufe, im Fernsehen, in Zeitschriften, in online, auf Websites und Podcasts und so weiter, dass die Hälfte davon werden individualisiert. Da setze ich kluge, junge Leute dran, die kennen den Markt, die wählen dir da schöne Sachen aus. Das kostet ein bisschen mehr Honorar. Dann ist die erste Frage, die der Kunde stellt, wenn das mehr Honorar kostet, wie viel Wirkung kriege ich mehr? Ja. Ah. Und diese Frage kann man nicht beantworten. Und wir haben hier in Deutschland mittlerweile eine Situation in den werbenden Unternehmen, dass ich über diese Dinge nicht mit dem Marketing rede, sondern mit dem Controlling. Hm. Ich habe es mit Buchhaltern zu tun, ja, die das Geld verwalten. Und die sagen, komm wieder, wenn du mir nachweisen kannst.
Dass nein, in den USA lösen die das dann so, dass sie sagen, Mensch, hier, wenn ihr da hingeht, zu unserkunde.com/Name meines Podcasts, dann kriegt ihr 20% Rabatt und der Werbetreibende weiß, wie viel von uns in welchem Zeitraum zu ihm gekommen sind.
Ja, das ist ein Weg. Ja. Nicht, also Mercedes könnte jetzt nicht 20% Rabatt geben.
Ja, oder 10 oder 5, ja.
Ja. daran zeigt sich, dass der amerikanische Markt uns nach wie vor 5 Jahre voraus ist, ja. Das ist aber nicht das Einzige. In Amerika gibt es ja auch Marketingchefs, die sagen, verflucht nochmal, ich will, erzähl mir mal was von der Vision, ja? Was habt ihr denn für eine Idee, ja? Jetzt badet mal eure Kreativität über mich aus, ja? Das hört man hier in Deutschland nicht. Wir sind Rechner, wir sind Zahlenfreaks hier in Deutschland. Das ist unheimlich schade. Aber es gibt einen Markt dafür.
Wofür?
Für individualisierte Mediaplanung, für intelligente, für clevere Mediaplanung.
Aber hat Ad Nation das nicht versucht, damals mit Blogs das zu machen?
Zu früh.
Zu früh.
Sowas funktioniert ja immer nur dann, wenn der Schmerz steigt, der Schmerzpegel steigt. Und die Werbekunden schreien lauter denn je zuvor nach dem Return on Investment, weil sie sich hinterfragen, was bringt mir mein Werbegeld? Mhm. Ja. Und wenn man ihnen, das wäre irgendwie so ein kleiner Traum von mir, eine Agentur entstehen zu sehen, die sagt, wir arbeiten jetzt mal völlig anders. Wir überlassen nicht alles der Maschine. Wir setzen intelligente, clevere und pfiffige junge Leute an den Job. Natürlich immer gepaart mit ein paar Erfahrenen. Und suchen Kunden, die darauf Lust haben. In der gemeinsamen Absicht nachzuweisen, dass das erfolgreicher ist. Das fände ich klasse.
Also ich mache ja auch manchmal so Interviews für die DZTP, ne? Für diese Alexander Kluge, ja. Produktionsgesellschaft, die halt auch so ein kleines Web-TV haben. Und die Überlegung da bei denen war immer, wir wissen ungefähr, wer uns zuguckt und es ist länger und die Leute gucken irgendwie 30, 40 Minuten da diese Filme im Durchschnitt an. Und jetzt gibt es im Internet und so Firmen wie Rimowa oder Mont Blanc oder so, die schon Marken sind, aber keine Kohle haben für und vielleicht auch nicht brauchen für einen Sat.1 Fernsehspot, ja, die aber natürlich mit Bewegtbild in solchen Formaten durchaus auf ihre Leute treffen würden. Und dann haben die auch festgestellt, dass Mont Blanc sogar Bewegtbildrechte irgendwie für die Unterschrift von John Lennon oder irgendwie sowas hat, ja. Das haben die dann so im Banner auf ihrer Website laufen. Wo du sofort sagst, ja mei, das ist doch schon euer kleiner Werbefilm. Und den macht man 7 Sekunden und macht das irgendwie nett und unterhaltsam und so, dass die Leute nicht komplett entnervt sind, wenn ihnen da mitten im Film irgendeine Prostata-Werbung reinknallt für irgendein Schmiermittel oder so, was so entnervend ist, ja. Und aber irgendwie ist es auch denen nicht gelungen, da so, ja, man könnte ja so viel vorstellen, so kleine, muss ja nicht immer 30 Sekunden sein, aber wenn die Leute 40 Minuten lang so einen Film gucken, dann muss es doch möglich sein, irgendwie in kleinen 3, 4, 5 Sekunden Schnipseln hin und wieder an einem richtigen Ort eine nette, kleine, unterhaltsame Geschichte zu erzählen, die man sich vielleicht auch gerne kurz anguckt, und das muss doch nicht so nervig sein. Aber das passiert alles irgendwie nicht.
Das passiert, es ist witzig, dass du so Namen wie Rimowa dabei erwähnst. Das kannst du mit solchen Unternehmen machen. Das sind Unternehmen, die keine riesigen Werbegelder haben. Nee. Die erst gar nicht auf die Idee kommen, riesige Fernsehkampagnen zu machen, also Massenmedien einzusetzen, sondern ganz, ganz punktuell nach ihrer Zielgruppe suchen und hier mal 10.000 Euro ausgeben und da mal 15.000. Und das sehr, sehr intelligent streuen. Das gibt es. Nur das ist natürlich gemessen am Gesamtwerbemarkt. Ist noch nicht mal ein Promillebereich, ja, der Kampagnen, die so laufen.
Und gehen die über Mediaagenturen oder machen die das selber und gehen selber los und gucken? Weil bei denen ist das auch, die haben ja nicht so Volumen, die drehen ja nicht,
oder? Das könnte man selber machen. Ich glaube nicht, dass die unbedingt eine Mediaagentur brauchen für sowas.
Also die müsste man, also das war immer so ein bisschen die Hoffnung auch die Idee hinter DZDP, wir machen so anspruchsvolles Fernsehen dann mit kluge Interviews und alles ewig lang und Dokus und ja, und meine Dinger sind ja auch super furztrocken und so schwere Kost und und das halt nicht nur, ja, keine Ahnung, die Rechnung ist, das hält man nur mit Abitur durch oder so, keine Ahnung.
Ja. Ich habe keins.
Keine Ahnung. Also jedenfalls war das die Überlegung, dass man halt da irgendwie so Inhalte bietet, wo halt Leute hinkommen, die vielleicht auch einen Rimowa-Koffer kaufen oder eben so einen Mont Blanc-Füller. Und dass man so Formate entwickelt, die nicht nerven, die einen nicht für blöd verkaufen. Ja. Und das muss ja nicht immer viel Geld kosten. Es muss doch auch möglich sein, mit einem Comiczeichner, ja, der dir irgendwie eine nette Geschichte animiert, in Schwarz-Weiß das Teil auf Papier kritzelt. Das kann doch nette Werbung sein. Das muss doch nicht immer Millionen kosten.
Nee.
Also, aber da passiert gar nichts.
Nee. Das, Wie gesagt, es gibt schon Beispiele für solche Werbung, gerade für solche kleineren Marken, die ohnehin nicht viel Geld ausgeben, dass die sehr, sehr witzige und individuelle Wege gehen. Und dass man da auch mit dem schrägsten Podcast möglicherweise richtig liegt und denen genau die Zuhörer liefert, die brauchen. Mhm. Dass sowas passiert schon ab und zu mal, wenn auch verschwindend gering. Reizvoll wäre es ja, die großen Werbungtreibenden, nehmen wir mal so ein Vodafone, ja, davon zu überzeugen, mehr Geld in solche, ich nenne es wieder individualisierte Werbung zu investieren, um diese wenigen Menschen, die man da erreicht, die aber sehr wohl Meinungsbildner sein können, denen zu gefallen mit einer Kampagne. Das muss eigentlich das Ziel sein. Und nicht diese, weiß ich nicht, 80 Millionen Euro, die verjubeln, im Fernsehen und online dahintrallern zu lassen.
Ja, einfach, man erreicht halt so Multiplikatoren, die dann halt irgendwie diese Podcasts hören und dann schnell mal was drüber erzählen und naja.
Gut. Ja, und dann sind wir dann hier in Deutschland, in diesem schrägen Land, wieder so weit, dass dann der Kunde fragt, was ist denn ein Multiplikator wert? Ja? Hm. Ist der mehr wert als irgendein anderer Endverbraucher? Und dann antwortet man als Agentur, ja, da guck doch mal in deine Zahlen rein, wie viele Mistverträge hast du denn im Portfolio, ja, wo die Leute entweder kaum telefonieren oder ihre Rechnungen nicht bezahlen. Ne? Nein, ich rede hier über wertvolle Menschen, ja. Es ist eine schwierige Diskussion. Und es kommen so viele fatale Dinge zusammen. Wenn ich heute als Agentur Lust habe, mit einem Kunden darüber zu reden, hat er keine Zeit für mich. Ja, weil die Marketingabteilungen sind so ausgedünnt worden in den letzten Jahren, dass sich dieser Mensch, selbst wenn er wollte, kaum mit dem Thema beschäftigen kann. Weil der wird zugemüllt von allen Seiten. Ja. Von Preisfragen und Distribution und der Vertrieb und Termine und Buchhaltung, Controlling, was der da alles im Hals hat. Und dann soll ich ihn jetzt für Media interessieren. Ja, es ist die höchste, die zweite oder dritthöchste Investition des Unternehmens. Ja, nach Personalkosten und eventuell Investitionskosten ist es das Mediabudget. Ja, das ist ein riesiger Posten und zu wenig Leute in den Unternehmen interessiert, was damit geschieht. Und haben Zeit, sich damit zu beschäftigen.
Glaubst du denn, dass das weiterhin, also die für die Zeitungen ein oder für gedruckte Zeitungen und für Online-Zeitungen weiterhin ein Standbein sein wird? Oder wird das zurückgehen?
Ja, das ist natürlich ein böses Thema in dieser Woche. Wir werden ein Sterben von Printmedien schon erleben. Der Markt wird die Medien ausspucken, die er ohnehin nie gebraucht hat. Ja, also die ganzen MeToo-Medien, diese, gehen wir doch mal an den Kiosk und gucken uns an, was es da für Frauenzeitschriften gibt. Die liegen nicht umsonst übereinander. Da ist zu viel von da. Das wird sich selbstverständlich ausdünnen. Eine Frankfurter Rundschau ist nicht an online gescheitert, wenn sie denn scheitert. Ah, das ist ja noch nicht passiert. Sondern sie ist gescheitert an dieser Twitter-Rolle zwischen, ich will ein bisschen eine regionale Abo-Zeitung in Frankfurter Raum sein, ich will aber auch national sein. Ja, da muss man sich irgendwann entscheiden. Da sind also konzeptionelle Fehler gemacht worden, meines Erachtens. Eine Financial Times Deutschland hat sich ihren Platz neben dem Handelsblatt nie wirklich erobert. Ja.
Sondern?
Nur Verluste geschrieben. Das ist kein erfolgreiches Blatt, ja. Das heißt, wenn unter dem Druck, der heute entsteht, in dieser Woche eventuell die FTD eingestellt wird, dann ist die FTD auch nicht an online gestorben, sondern sie hat ihren Platz im Markt nie gefunden. Das sind natürlich Fehler, die ich nicht machen darf. Ich muss schon versuchen, mit Print einen Weg zu einer Zielgruppe zu finden und innerhalb dieser Zielgruppe ein stabiles Angebot hinzustellen. Ich glaube, dass die Zeitungen, wenn man sie jetzt mal als Gattung nimmt, durchaus Chancen haben zu überleben. Die Auflagen sind im Augenblick so um 1% pro Jahr rückläufig. Das geht eigentlich. Das ist nicht so furchtbar viel. Dass die hier im Augenblick eine ganze Reihe von Kündigungen erhalten von Haushalten, die sich 200-300 Euro pro Jahr für die Zeitung nicht mehr leisten können, weil unsere Kaufkraft rückläufig ist.
Ja.
Das überrascht mich nicht. Ja, weil ich kann überleben, ohne eine Zeitung zu lesen. Und es gibt in Deutschland relativ viele Haushalte, die mit dem Geld knapsen müssen.
Ja.
Also das überrascht mich nicht. Was nach dieser Ausdünnphase aber dann passiert sein wird, ist, die Abonnenten und Käufer und Leser, die dann übrig bleiben für die Zeitungen, sind meines Erachtens die wertvollsten, die Print jemals anzubieten hatte. Denn das sind wirklich Meinungsbildner. Das sind Leute, die sich mit einem Thema länger als 140 Zeichen auseinandersetzen können. Länger als ein paar Sekunden. Die lesen einen ganzen Artikel. Das sind Leute mit einer hohen Bildung. Das sind Leute mit einem guten Einkommen. Das sind Leute, die eine Meinung haben, diese auch verbreiten. Das sind relativ wertvolle Leute. Die habe ich doch im Fernsehen nicht.
Und das heißt, du gehst davon aus, dass da zwar weniger Leute erreicht werden, aber dafür dann höhere Preise verlangt werden können?
Auf jeden Fall gute Preise.
Mhm.
Weil es der Werbemarkt muss begreifen, dass diese Zeitungsleser, um nur bei diesem Beispiel Zeitung zu bleiben, diese Zeitungsleser wertvoller sind als die vielen Millionen dahergelaufenen Fernsehzuschauer. Denn wenn jemand, nehmen wir einfach mal Beachtungswerte, ja, eine ganz normale Zeitungsanzeige wird von 60% der Leser gesehen, nachweislich. Solche Zahlen erzielt kein Fernsehspot und bei den Bannern kennen wir die Werte. Ja. Das sind schon Werte, ja, die das Medium da zu bieten hat. Deshalb glaube ich, dass es überleben wird.
Ich habe mit dem Stefan Blöchinger hier auch neulich geredet und da fand ich, der hat auch einen ganz interessanten Aspekt so eingebracht, der einem so ein bisschen immer durchrutscht, was die Finanzierung angeht. Na klar, man wird auch weiterhin Werbung brauchen und dann heißt es ja Paid Content und dann fragt man sich, ja, okay, so eine App habe ich auch, zusätzlich zur Süddeutschen Print haben wir auch zu Hause irgendwie iPad-App für ein paar Euro noch dazu und ich, also das wegen meiner Frau, die liest halt gerne noch die Zeitung, ich habe sie jetzt auch und lese sie auch gerne, aber ich glaube, ich würde auch mit der iPad-App only sozusagen klarkommen. Und dann hieß es, ja, wir haben irgendwie 12.000 Abos, Vollabos. Also davon sind dann so ein paar, nicht eben Vollabos, sondern 6.000 Vollabos, ein paar sind davon auch jetzt so Probeabos und so. Und dann denkt man erstmal, naja, das ist ja gar nichts. Und dann multipliziert man das aber mit 360 Euro im Jahr und dann sind das schon mal, wird aus diesen 6.000 Abos, wenn dann auf einmal 2,1 Millionen.
Ja.
So. Und was der Punkt, den er gemacht hat und den ich schon überzeugend finde, ist, der läuft so ein bisschen in die Richtung, die du auch sagst, ist, wenn es diesen Medien gelingt, das, was sozusagen ja auch Podcast gelingt, nämlich so eine wirklich enge Kerngruppe von wirklichen Fans, von so einer Zeitungscommunity oder so, von 1-2% derjenigen, die diese Zeitung regelmäßig lesen, dazu zu bringen, wirklich dieses Geld zu bezahlen, ne? Dann sind die schon ein großes Stück weiter.
Ja.
Also, und das, man denkt immer, Paid Content, die Leute sollen dafür zahlen, dass dann alle, die jemals einen Artikel im Monat von dieser Zeitung lesen, komplett dieses alles bezahlen sollen. Das glaube ich, das wird nicht funktionieren. Aber wenn diese Zeitungen haben ja auch enge, also Fans, kann man ja schon sagen, ja, wahrscheinlich.
Ja, ne?
Und wenn sie die
treue Fans,
die wirklich wollen, dass dieses eine Medium erhalten bleibt, und wenn sie die dazu bringen können, ihren Preis dafür zu zahlen, sind sie schon ein großes Stück weiter. Und das müssen eben nicht 100% sein, sondern da reichen im Zweifel 1-3% der Leser.
Ja. Schwierig wird, glaube ich, diese Übergangsphase. Wenn es die Zeitung nur online gäbe, würden ja ein Großteil der Kosten wegfallen.
Ja.
Also Papier, Druck, Distribution.
Ja.
Da reden wir mal locker über, ich glaube, über 60% aller Kosten, die überhaupt anfallen. Ja? Die würden also wegfallen. Das heißt, wenn es die gar nicht gäbe, diese Kosten, kann ich natürlich das Online-Abo relativ preiswert anbieten. Und sofort wäre man überlebensfähig. Die Übergangsphase ist schwierig. während ich also beides anbiete, sowohl die Printausgabe als auch online, das so zu finanzieren, das ist schwierig. Und das muss irgendwie möglich sein. Das heißt, es muss eine Paywall geben in irgendeiner Form. Es muss Paid Content, dafür gibt es gar keine Alternative. Ich kann nicht das, was den Printleser sehr viel Geld kostet, den Online-Lesern umsonst geben. Und da basteln sie es halt an allen möglichen Modellen herum.
Aber Übergangsphase, meinst du, dass durchaus einige Sachen ihre Printausgabe auch einstellen werden?
Das erleben wir jetzt gerade. Prinz, ne?
Ja.
Aber auch wieder ein Beispiel für ein Objekt, das der Markt im Grunde genommen ausgespuckt hat. Ja. Was hat Prinz gemacht? Die haben das, was sie ausmachte, nämlich die lokale Nähe, da haben sie eingespart, haben mehr in den Mantel investiert und den Mantel, den fanden die Leute langweilig, ja. Weil was weiß denn der Prinz, was wirklich in ist, ja.
Ja, genau, die sind in jeder Stadt sind die mehr oder weniger gleich. So,
ja. Ja, aber das wollten die Leser aber offensichtlich
nicht. Nee, so, genau, ne? Aber das ist ja das Problem.
So.
Genau.
Das heißt, ob Prinz jetzt als Online-Angebot plötzlich eine Tragfähigkeit erwirbt, das ist mir nicht so ganz klar. Nein, das Problem in der Finanzierung ist, beides gleichzeitig zu fahren. Print und online. So. Und das wird es für erfolgreiche Medien noch sehr, sehr lange geben. Deshalb müssen sie da ein Modell finden, das sie überlebensfähig macht. Und das werden sie auch. Ja. Ich bin mir ganz sicher, dass der Leser, der dann wieder zum Käufer würde, sehr wohl bereit ist, Geld für den Inhalt zu bezahlen, den er haben will. Und das wird sicherlich nicht die gleiche Größenordnung haben wie Print. Hm. Aber okay, Print kostet auch nicht so viel. Hm. Insofern müsste doch die Rechnung aufgehen.
Na gut, schauen wir mal. Wir müssen so ein bisschen auf die Uhr gucken, Thomas. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
Das hat total Spaß gemacht.
Ja, freut mich. Ich fand es auch toll, dass du dir inzwischen den ganzen Termin Zeit genommen hast und hier mal so ein bisschen die Materie zu erklären in einem Audio-Podcast. Ja, weiß ich nicht, wenn du noch was man kann dir als UFO Media auf Twitter folgen.
Ja, ganz genau.
Und du hast auch einen Preposterous Blog.
Ja.
Ne?
Auch UFO Media.
UFO Media,
ja, ganz genau.
Genau, da schreibst du so ein bisschen was aus der Branche.
Da rannte ich so ein bisschen rum, ja.
Genau. Ja, prima. Ganz herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Danke fürs Flattern. Ja, neuer Termin steht noch nicht fest, kommt aber bestimmt in Bälde. Ja, ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Banse, das war das Medienradio. Bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss.